Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren.
Kira, wenn man so bei Instagram oder bei Social Media generell so auf dieses Thema Genetik schaut, bekommt man recht schnell, glaube ich, das Gefühl, Genetik ist irgendwie für alles verantwortlich. Für Gesundheit, für Krankheit, aber auch so für diesen Leistungsgedanken irgendwie, den wir heutzutage häufig haben. Sag mal so ganz ehrlich, deine zwei, drei Dinge, für die Genetik am relevantesten ist, so wie du es in der Praxis nutzt.
Tatsächlich glaube ich, dass schon eine ganze Reihe von Erkrankungen auf einer genetischen Disposition basieren. Es ist unsere Spielwiese und mit dieser Spielwiese müssen wir gut umgehen. Und man kann Gene anschalten und abschalten. Das heißt, es ist nicht etwas, was festgeschrieben ist, sodass ich damit eine Erkrankung kriege. Bei den Dingen, die ich mir anschaue, gucke ich mir nur Sachen an, die ich auch beeinflussen kann. Aber tatsächlich ist es so, Erkrankungen wie zum Beispiel, jetzt sage ich mal, der Bereich Gefäßstoffwechsel, also das heißt Fettstoffwechselstörungen, sowas. Das hat natürlich schon einen genetischen Hintergrund. Aber wie ich mich ernähre, wie ich mich bewege, hat unglaublichen Einfluss darauf. Das heißt, nichts von dem, was ich mir anschaue, ist festgelegt im Sinne von, ich entwickle damit was. Ich muss halt richtig damit umgehen. Und was ich so spannend finde, einen bestimmten Bereich, der mir sehr am Herzen liegt, ist der Umgang mit Stress, Stressresilienz. Ist extrem abhängig von der Genetik, weil meine Enzyme schnell oder langsam sein können. Und Stresshormone schnell abbauen können oder langsam abbauen können. Und das ist genau so ein Anteil, der mir sehr am Herzen liegt, den ich auch sehr gerne erkläre. Und deswegen habe ich da so ein bisschen meinen kleinen Schwerpunkt mit drin. Aber letztlich geht es mir darum, altersbedingte Erkrankungen mir anzuschauen und zu sagen, habe ich dafür eine mögliche Disposition, entzündliche Erkrankungen, rheumatoide Arthritis und solche Geschichten. Also das heißt, schiebe ich schneller in Entzündung oder nicht? Das ist noch so ein Schwerpunkt, den ich auch noch sehr spannend finde. Und ich möchte eben erreichen, dass jemand gesund alt wird. Das ist so kurz gesagt mein Plan für die Einzelnen.
Dann lassen wir so ein bisschen zurückspulen. Wir haben jetzt 2026. Wann hast du angefangen, mit Genetik zu arbeiten?
2005. Da kam das gerade erst raus.
Da hat ja so eine Genomanalyse irgendwie noch eine knappe Million gekostet oder irgendwie so. Wenn man so ein bisschen vor diese Zeit im Jahr 2005 zurückgeht, was war der ausschlaggebende Punkt, warum du überhaupt angefangen hast, mit Genetik zu arbeiten?
Tatsächlich war das eine Patientin, gerade um 2005 herum. Da habe ich zufällig eigentlich eine große Genanalyse gemacht. Und dabei stellte sich heraus, dass sie in einem Enzym, das Medikamente abbaut, dass sie das nicht hatte. Und sie kam, das war so die Situation, sie hatte, war nicht ganz freiwillig die Treppe runtergefallen hatte sich die Schulter gebrochen, war dann operiert worden, hatte entsprechend Opiate gekriegt unter der OP und hat dann da Nebenwirkungen entwickelt, war dann von ihrem Hausarzt noch behandelt worden mit entsprechenden Antidepressiva, weil es ja einen psychischen Hintergrund gab für diese Situation. Und sie kam dann zu mir und hatte wahnsinnig erhöhte Leberwerte. Und wir hatten aus anderen Gründen eigentlich eine Genetik gemacht. Und dann rief mich damals das Labor ganz aufgeregt an und sagte, sie hat das Gen nicht. Sie kann das alles gar nicht abbauen. Das heißt, sie war eigentlich sukzessive vergiftet worden durch die Medikamente, die sie gekriegt hatte. Und das ist vermeidbar. Und jeder Zehnte in Deutschland hat genau diese Genetik. Das heißt, es ist wahnsinnig häufig, dass Menschen eigentlich gar nicht bestimmte Medikamentengruppen haben sollten. Und das war eigentlich der Grund, auch warum ich damals meine Firma gemacht habe. Ich wollte eigentlich Medikamentenstoffwechsel sozusagen in die Apotheken bringen, die Überprüfung, weil ich gesagt habe, die wissen wenigstens was. Und spannenderweise, die Apotheken waren damals super begeistert, aber die Ärzte hatten davon auch keine Ahnung und dann nützt es ja nichts. Ne? Also das war das Problem. Also das war so der Auslöser, warum ich in die Tiefe gegangen bin der Genetik, weil ich sagte, es ist unglaublich spannend.
Von was für einem Gendefekt haben wir da jetzt geredet?
Das ist im CYP2D6, das ist Zytochrom P450 CYP2D6. Und das gibt selten gar nicht. Also die Variante ist schon ein bestimmtes Allel, das ist schon sehr selten. Aber häufig ist es langsam. Und da muss man immer bedenken, da hat man 5 bis 6 Mal so lang, um ein Medikament abzubauen. Und wenn ich jetzt jeden Tag dort Medikamente reingebe und nicht weiß, was ich da tue, dann habe ich einfach Nebenwirkungen. Und Gott sei Dank sind Patienten klug genug zu sagen, ey, ich vertrage das nicht, ich komme zurück und sage, ich will was anders. Und wenn der Arzt klug genug ist, nimmt er was aus einem ganz anderen Stoffwechselweg. Ne? Wenn er es aber nicht weiß, dann kriegt der Patient ein anderes Antidepressivum aus dem gleichen Weg. Ja, und deswegen, da sind so viele Dinge, die man eigentlich wirklich bedenken muss. Und ich habe dann damals, 2007, mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden von der DAK, weiß gar nicht mehr, wie er hieß, gesprochen, wäre das nicht interessant, wenn die Krankenkassen so einen Test, wenn Krankenkassen das machen würden in dieser Größenordnung, würde das ja wenig kosten. Ja, also im Verhältnis vielleicht 30, 40 Euro so pro Patient. Wir hätten so viel Schutz. Und er sagte ganz ehrlich, und das fand ich toll eigentlich, dass er so ehrlich sagte, jetzt muss ich Millionen rauslegen, um dann in 10 Jahren meinen Nachfolger, damit der dann einen Benefit hat. Das ist immer unser Problem in der Prävention, dass wir jetzt ausgeben müssten und nicht später. Und es gab, wenn ich das noch erzählen darf, eine ganz spannende Studie im Oktober 2024, die gemacht wurde, da, und zwar KI vermittelt. Ich weiß nicht, ob du die mal gesehen hast. Da ist angenommen worden, eine 45-jährige amerikanische Patientin, das war also aus Amerika. Und jetzt hat man die ganzen Krankenkassendaten genommen. Wie ist es mit der, wenn die mit 45 so in der Perimenopause, also um die Menopause herum, und schon ein bisschen depressiv und Schlafstörungen und übergewichtig und all die Dinge, die sehr häufig wirklich auftreten in diesem Alter. Und was passiert mit der im Prinzip, wenn ich jetzt entweder krankenkassenmäßig weitergehe oder wenn ich in die Prävention gehe? Mhm. Und was ist mit der mit 80? So, das hat man hochgerechnet, sehr spannend. Natürlich KI, ne? Also es ist jetzt nicht reales Leben, aber dem kommt es schon sehr nah. Und da konnte man feststellen, dass die mit 80, die in der Prävention behandelte oder betreute, die hatte dann so einen Ernährungsberater und Physiotherapeut, also alles, diese ganze Palette. Und da konnte man feststellen, dass die eben mit 80 gesund zu Hause lebt. Und das ist ja unser Ziel. Ja, wir wollen ja eben nicht. Und die andere war im Heim und dement. Also in der gleichen Möglichkeit. Ne? Das heißt, und dann kommt noch dazu, die eine kostete 350.000 rund Dollar, also die Krankenkassen behandelte, und die andere 53.000. Es ist viel billiger Prävention, aber ich muss es jetzt bezahlen und das ist das Problem.
Aber das war dann ja in dem Kontext ist nicht nur Genetik, sondern es sind wahrscheinlich noch viel mehr Sachen gemessen worden. Ne?
Nein, es geht mir ja auch in erster Linie nicht nur um die Genetik. Mhm. Wir werden da heute viel drüber reden, aber mir geht es um Prävention. Ich mache Genetik, weil ich Prävention machen möchte. Mhm. Und das ist eigentlich der Hintergrund. Ich bin kein Humangenetiker. Ich schaue mir nicht Mutationen an, die ich nicht beeinflussen kann, wo ich dann sage, dumm gelaufen, ja, so nach dem Motto. Nein, ich schaue mir die Dinge an, die mich für mich wichtig sind, damit ich personalisierte Medizin machen kann, also personalisierte Prävention.
Das klingt ja jetzt so ein bisschen so, auch wenn ich es vielleicht bewusst ein bisschen überspitzt sage, als wäre Genetik etwas, was jeder für sich frühzeitig machen sollte. Siehst du das so?
Also tatsächlich habe ich meinen beiden Söhnen das schon mit 18, sobald sie durften, gegeben. Und ja, ich finde das toll. Aber wie gesagt, es ist ein Teil der Prävention, nicht? Es ist nicht alles. Und wenn ich jetzt jemand bin, der sowieso nichts ändern möchte, ja, also wenn ich jetzt jemand bin, der völlig beratungsresistent ist und weiter trinkt und weiter raucht und weitermacht, dann habe ich an der Stelle keinen Benefit von einer Genetik. Wenn ich aber rechtzeitig weiß, also es wäre natürlich ein Traum, wir würden die 30-Jährigen schon im Grundsatz, die jetzt ein ApoE-Gen, also so ein Alzheimer-Gen haben, schon von vornherein in eine gesunde Lebensweise reinbringen. Wenn wir das schaffen würden, hätten wir viel weniger Demenzen. So, also das heißt, es wäre ein Traum, aber nicht ein realistischer. Ne? Es ist viel zu teuer und aufwendig, weil es eben ja ganz viel auch um Beratungsleistung geht. Und ich halte nicht viel davon zu sagen, sag mir 3 Gene und ich sag dir, was du essen sollst. Um es mal ganz klar zu sagen, das halte ich für unsinnig. Das ist kein realistischer Ansatz. Und Gewicht ist für mich wirklich unglaublich uninteressant, die Genetik. Ja, da ist mir das Verhalten das so viel wichtiger. Aber was ich immer wieder erlebe, wenn jemand eine Genanalyse macht, ist, dass er sich versteht und jetzt einen Grund auch an die Hand kriegt, was er wie verändern soll. Also das heißt so diese die Steigerung der Motivation, so etwas, wenn ich was schwarz auf weiß sehe, wenn ich weiß, was dann da passiert, wenn ich mich im Stress zum Beispiel falsch verhalte, oder entgegen meiner Genetik verhalte, dann ist es schon so, dass ich plötzlich dann auch Lust dazu habe, vielleicht mehr Sport zu machen oder so. Ja, also bestimmte
Dinge zu ändern. Sowieso neue Sportschuhe oder sowas, theoretisch, ja?
Ja, zum Beispiel. Ne? Ja. Also es geht ja immer darum, wir wissen alle, wenn wir, sag ich mal, optimal leben würden, uns gesund ernähren und immer noch oben wie in Almöhi unser Heu selbst machen und unsere Milch selbst machen und solche Geschichten, dann hätten wir viel weniger Erkrankungen. Aber das tun wir ja nicht. Und wir wissen, dass wir Sport machen sollen, aber das tun wir ja nicht unbedingt ausreichend. Und vielleicht sogar falsch. Also weil jemand Sport macht, der dann die Gelenke zum Beispiel zu stark beeinflusst oder was auch immer. Ne? Also wenn ich jemanden habe, der zum Beispiel ein Osteoporose-Risiko hat, dann kann ich dem auch sagen, wie er mit Sport, also mit welchen Sporttrainingseinheiten er besonders guten Effekt hat auf die Wirbelsäule oder auf das Becken. Ja, so. Das heißt, ich kann schon begleiten und das ist mir wichtig.
Aber würdest du jetzt nicht sagen, also wenn wir uns jetzt mal so die Gesellschaft draußen anschauen und du hast ja Menschen, die zu dir kommen, weil sie präventivmedizinisch betreut werden wollen.
Ja.
Ich mache ja auch eigentlich auch nur Präventivmedizin oder das ist irgendwie Leistungsoptimierung oder wie man es halt nennen möchte. Mhm. Ich glaube, da gibt es ja ganz viele sexy Begriffe heutzutage. Für am Ende ist aber ja alles das Gleiche irgendwie zumindest. Würdest du nicht auch sagen, weil ich habe so ein bisschen so eine differenzierte Meinung zu Genetik. Vielleicht gehe ich ja auch mit einer anderen Meinung aus dem Gespräch raus. Ja,
schauen wir mal.
Ich bin ja nicht gegen Genetik, sondern ich bin so der Meinung, dass die Grundprobleme, die wir heutzutage ja haben, die du gerade auch schon angesprochen hast, zu wenig Bewegung, Ernährung ist schlecht, Stress ist hoch. Also brauche ich dafür eine Diagnostik mit 300, 400 Euro Kosten, um diese Basics umzusetzen? Weil, bleiben wir mal bei diesem ApoE-Gen jetzt, theoretisch. Also fürs Thema Alzheimer. Können wir gleich nochmal drüber reden, was das genau ist. Aber gehen wir jetzt mal von dem Worst-Case-Szenario aus und ich habe theoretisch ein maximal höchstes Risiko an Alzheimer theoretisch zu erkranken. Was ist das? 18% oder irgendwie so?
Ungefähr.
Dann mache ich theoretisch dadurch ja, außer vielleicht sukzessives Ausdauertraining, ich achte auf mein Körpergewicht, Stressresilienz runterzufahren, vielleicht ganz spezifische Sachen mit Supplementen, Antientzündungen und solche Dinge. Aber es sind ja trotzdem sehr viele Basics. Verstehst du, was ich meine? Ich frage mich immer, ändert die Genetik wirklich etwas an der Therapie, die ich am Ende mit demjenigen begleitend mache? Oder sind ganz viele Empfehlungen, die man dem Menschen präventivmedizinisch geben würde, nicht sowieso so allumfassend möglich, weil der Otto-Normalverbraucher halt einfach total ungesund lebt. Verstehst du, was ich meine? Ich
verstehe. Also grundsätzlich glaube ich, dass die Menschen, die jetzt solche Prävention machen, also sich die Genetik anschauen, natürlich eine besondere Klientel sind. Das heißt, die haben schon Motivation, etwas zu machen. Das ist sehr hilfreich. Ne? Also für mich ist sehr hilfreich, wenn ich jemanden habe, der den ganzen Tag ohne Ende arbeiten muss, putzen gehen muss, ich sage das mal als Beispiel, und froh ist, wenn er abends sich irgendwo beim Glas Wein entspannen kann, dann habe ich wahrscheinlich wenig Motivation, ihn insgesamt in eine gesunde Lebensweise reinzubringen, weil einfach da ganz andere Drucksituationen da sind, finanzieller Druck oder wie auch immer. Das heißt, wir haben an der Stelle die große Möglichkeit, durch die Genetik eine zusätzliche Motivation zu schaffen für diejenigen, die aber eine Grundmotivation auch schon haben. Weil 300 Euro hast du gesagt, meine Genetik ist teurer. Also das heißt, mit diesen, das ist immer das Problem, es gibt ja auf dem Markt Genetiken, wo du dann für 300, 400 Euro gucken kannst, so nach dem Motto, was du essen sollst oder welchen Sport.
Ja, habe ich auch schon gemacht.
Solche Geschichten so. Die führen zu nicht viel aus meiner Sicht, weil it's nice to have. Schön, wenn man das weiß und man hat dann das Gefühl, ja, toll, es gibt so ein ACDN3-Gen, das sagt mir, dann bin ich mehr der Endurance, also mache ich mehr Ausdauer, bin ich mehr, ganz ehrlich, ich wusste schon von vornherein, mit 10 wusste ich schon, dass ich keine Langstrecken laufen mag und dass ich lieber der Sprinter bin. Also das ist nett zu wissen und hat keine Auswirkungen auf Gesundheit, Wirklichkeit. Ja? Es ist mehr so Erklärung, wie man tickt, in Anführungsstrichen. Nein, für mich ist es wichtig, dass wir einfach in eine Veränderung unseres Gesundheitsbewusstseins kommen müssen. Und Genetik ist dafür eine Quelle, eine Motivationsquelle. Es gibt keinen, der bei mir eine Genetik gemacht hat, das darf ich einfach mal so in den Raum stellen, der nicht nachher sagt, jetzt verstehe ich mich besser und jetzt weiß ich auch, was ich tun kann. Und es sind ja viele auch noch anschließend ein Jahr später oder zwei Jahre später mit mir im Kontakt. Und machen weiterhin eine Veränderung dessen, Ich mache vielleicht mal ein Beispiel, weil du gerade das ApoE-Gen gesagt hast. Ich hatte eine Patientin, inzwischen Freundin, aber die damals eben einfach Patientin war, so um die 50 herum, beginnende Menopause. Und die war adoptiert, hatte keine Ahnung von, machte einfach eine große Genanalyse bei mir, hatte keine Ahnung davon, dass sie von beiden Elternteilen das Alzheimer-Gen mitbekommen hat. Und da ist das Risiko eben doch schon bis zu 19-fach erhöht. Also das heißt, das ist schon erstmal ein Schlag, wenn du das erfährst. Sie war Managerin im Ausland und unglaublich unter Stress. Stress ist einer der wichtigen Faktoren, die du reduzieren musst, wenn du so eine Alzheimer-Genetik hast, ja. Und sie hat dann ihr Leben umgekrempelt, hat jetzt eine kleine Eselfarm auf Mallorca und malt und ist glücklich, überhaupt nicht dement. Ich habe natürlich viele Dinge mit ihr gemacht, da gibt es eine ganze Latte, was du tun kannst. Aber es gab eine Studie 2016 im Karolinska in Stockholm, wo man zeigen konnte, wenn jemand genau diese Variante hat von beiden Elternteilen, also ApoE4, E4, dass man dann, wenn man das alles macht, was ich den Leuten dann eben auch erkläre, das Risiko um 80% reduzieren kann. Und das ist eine Menge. Das ist riesige Menge. Ich nehme mal nur das Beispiel Schlaf. Jemand mit Schlafstörung regeneriert nicht in der Nacht und kriegt kein, es gibt so zwei Wachstumsstoffe, GDNF und BDNF. Und wenn die nicht da sind, wenn die nicht ausgeschüttet werden, dann ist da, und das wird eben im Schlaf, das heißt, ich brauche den Schlaf, dann wird unsere Müllabfuhr im Gehirn nicht aktiviert. Und dann werden eben diese gefalteten Proteine nicht entfernt. Es gibt unglaublich viel, was du machen kannst, aber das ist eben nicht, sage ich mal, für jeden das Gleiche. Sondern es kommt wirklich darauf an, wenn jemand Schwerentzündung reinschiebt, dann muss ich an der Stelle arbeiten. Also wenn ich so eine Genetik sehe mit dem Alzheimer, dann baue ich sozusagen um diesen Alzheimer herum die ganzen anderen Empfehlungen auf. Also es ist sehr personalisiert und anders.
Was kostet so eine Genetik?
Naja, die kleinste 300, das ist dann die, wenn du nur Pharmakogenetik machst, also Medikamentenstoffwechsel, und die größte kostet 3.000. Behandelt mich mit. Also das heißt, ich bin da mit drin inkludiert. Ich setze mich wirklich mit dem Patienten 2 Stunden hin und rede und erkläre alle die Einzelheiten und mache einen Plan und begleite dann auch noch ein bisschen weiter. Dann können Sie noch nachfragen und dann sage ich auch, welches Labor und welche Supplements oder welche Ernährung. Also ich versuche wirklich ganzheitlich den Menschen dann zu sehen. Es gibt auch Zwischenstufen, aber ich sage jetzt mal, du hast gefragt von bis, ne?
Ja, genau. Ist ja, also jetzt für den Zuhörer auch, ist ja tendenziell was man einmal im Leben macht.
Nicht nur tendenziell, man macht das nur einmal im Leben. Ich habe natürlich heute ein größeres Repertoire. Ich habe zum Beispiel so ein Stresspanel-Teil, den habe ich früher nicht gehabt, weil ich mich damit zu wenig beschäftigt habe. Den ist jetzt neu. Also man kann auch mal sagen, okay, jetzt macht es Sinn, nochmal ein Update zu machen. Da muss man nicht die ganze Genetik neu machen.
Das meine ich,
aber neu gucken. Und ich lerne auch dazu. Ich weiß heute viel mehr, als ich 2005 wusste. Ja, also es ist einfach, ich mache mal so ein Beispiel. 2005 haben wir in der Ernährungsmedizin, als ich den Kurs gemacht habe, glaube ich, 2007 gemacht, habe ich gelernt, Low-Fat. Was ist es? Ja, heute völlig obsolet, ja. Das heißt, es ändern sich auch Erkenntnisse in der Medizin. Und ich hänge, wir hatten ja vorhin über wissenschaftliche Studien auch gesprochen, ich hänge jeden Tag in Studien. Ich gucke jeden Tag, was gibt es Neues? Gibt es irgendetwas, was ich jetzt anders machen sollte? Von den Statinen bis, also es gibt ja viele spannende Bereiche, wo wir eigentlich irgendwann mal dachten, ach Mensch, muss denn das sein? Und jeder kriegt eins und so. Und heute sehen wir in den Studien, Demenz ist deutlich weniger. Bei denen, die unter Statinen stehen. Also es gibt auch gute Gründe, dass man wirklich auch sich in der Forschung wirklich auch drin bleibt. Und ich lehre bis heute auch noch an der DIO, an der Uni, zu verschiedensten Themen. Also ich versuche immer auch aktuell zu bleiben.
Also ich finde dieses, und deswegen habe ich gerade eben gesagt, so, dass es ja tendenziell man nur einmal misst. Wenn wir jetzt von Genetik sprechen, von was sprechen wir primär? Von Speichelgenetik, sprechen wir von Blut, von was reden wir?
Also grundsätzlich mache ich es aus beidem. Ich kann es aus dem EDTA, also aus dem Blutbild machen, oder ich kann es aus dem, ich mache dann Wangenabstrich, Saliva mache, also Spucken mache ich nicht, aber Saliva, also ein Abstrich. Und da muss ich jedes Mal immer erstmal erklären, dass man das nicht so macht, wie man das immer sieht in einem Krimis, dass man einmal reinhält und zack raus, sondern dass man da schon mal ein bisschen hoch und runter schrubbeln muss. Aber das geht sehr gut. Man hat dort genug abgeschilferte Zellen, dass man daraus machen. Letztlich brauche ich ja eine. Ne? Also ich brauche nicht viele. Und das geht sehr, sehr einfach darzustellen. Und was ich angucke, wenn ich eine Genetik mache, das klingt für andere, die jetzt so ganze große Analysen machen. Ich habe 150 Gene, die ich mir anschaue. Aber die 150 habe ich ausgesucht, weil ich sie beeinflussen kann und weiß, wie es geht. Also die Varianten, die jeweils da vorliegen. Ne? Also ich schaue mir nur altersbedingte Erkrankungen an. Mhm. Und Makuladegeneration, Osteoporose, Herzinfarkt, Alzheimer, aber auch Stress, bestimmte Krebsorten, die jetzt eben auch gut beeinflussbar sind im Outcome. Ich sage jetzt mal zum Beispiel Darmkrebs, ja, wenn ich da kann ich was in der Ernährung machen, da kann ich gucken, dass ich Vitamin D gut substituiere und kann eben auch vor allen Dingen sagen, pass mal auf, du bist alle 3 Jahre im Screening und nicht alle 5, wenn jemand da die Genetik für hat, ja, wenn ich das sehe, ja. Weil da muss man einfach schauen, ist das Wachstum eben dann schneller. Und das heißt, ich erkläre den Menschen auch, wann sie welche Untersuchungen wie oft machen sollen. Ja? Mhm. Also das heißt, mein Traum-Check-up, ne? So, ich gebe denen auch Ideen dafür, welches Labor hätte ich gerne. Ne? Das heißt, ich versuche wirklich, denjenigen ganz zu sehen.
Sehe ich ja schon. Unser Plan ist ja eigentlich, dass wir das bei mir jetzt auch einmal machen und gucken. Ich habe meine Urgroßtante ist an Darmkrebs gestorben. Als du gerade so dieses Krebsthema aufmachst, habe ich gedacht, so, wenn sie jetzt gleich Darmkrebs sagt und dann sagtest du Darmkrebs. Ja. Also bin ich selber sehr gespannt drauf. Plan ist ja eigentlich, dass wir danach das Ganze auch nochmal so als Revival machen und gucken, wie die Werte sind. Kennst du, es gibt eine sehr coole Serie, die ist vor 3 Jahren oder so entstanden. Limitless heißt die. Kennst du die?
Habe ich nicht gesehen, leider. Nein.
Ist mit National Geographic gemacht, der Serie mit Chris Hemsworth, dieser bekannte Schauspieler, der Thor gespielt hat. Und die machen, also man sieht nicht, was die alles messen, aber der hat eine ApoE4-Genetik und kriegt das gesagt live vor der Kamera. Und ich glaube, dadurch ist dieses ApoE-Gen so bekannt geworden in den letzten Jahren. Und die haben, also die reden da nicht wissenschaftlich darüber und was der jetzt ändert und so, aber der ist das erste Mal in dieser Serie damit konfrontiert worden tatsächlich.
Ja, das finde ich tatsächlich.
Musste alles Mögliche unterschreiben, die wollten ihm das vorher sagen und er hat gesagt, nee, ich will das vor der Kamera erst sehen. Es gibt so ein Interview von ihm, wo er das dann danach erzählt. Das ist jetzt so optimal, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich habe ein ApoE3. Homozygot, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemessen tatsächlich.
Ja, das kannst du nur einmal messen.
Ja, genau, aber genau, absolut. Und darauf wollte ich nämlich hinaus. Genau.
Es bleibt.
Ja, tatsächlich nicht immer. Doch. Also wir haben das in der Praxis ein paar Mal gehabt, dass die Werte anders waren.
Ja, das ist einfach ein Laborfehler.
Genau, und dann war es nämlich ein Laborfehler am Ende des Tages.
Wenn ich das rauskriegen würde, dass mein Labor das machen würde, dann wäre ich beim anderen Labor.
Nein, Heidewitzka, bei uns war ein tragisches Szenario.
Ich habe ein sehr, sehr gutes, sehr wissenschaftlich arbeitendes Labor, das sich auch sehr viel mit Tumorgenetik beschäftigt und dadurch sowieso schon einen ganz anderen Anspruch hat, auch an Seriosität. Ich schicke es auch nicht nach Amerika, Israel oder irgendwo hin, sondern es bleibt in Deutschland in einem zertifizierten Labor. Und ich habe noch nicht einmal da in irgendeiner Form. Und ich habe ja immer wieder Menschen, die sagen, ich habe schon eine Genetik und die sehe ich ja dann auch. Und da würde ich sehen, dass da ein Unterschied wäre. Also es ändert sich nicht vom ApoE3 ins E4 oder E2 oder sowas. Das tut es nicht. Aber es gibt natürlich Laborfehler. Kann man nicht vollständig ausschließen, aber bei meinem Labor schließe ich das mal aus, weil ich es wirklich arbeite seit vielen Jahren mit denen. Und ich habe bisher noch nicht gesehen, dass dort in irgendeiner Form Fehler waren. Es ist oftmals eher Fehler in den Datenbanken. Also das ist also gar nicht, der Wert ist falsch, der Wert ist richtig, aber die Interpretation vielleicht falsch. Und es ist so, ich habe auch so ein Ampelsystem in Anführungsstrichen, so grün ist ein echtes Schutz vom Gen und grau ist Normvariante und dann gelb leicht erhöhtes Risiko und dann habe ich orange genommen, nicht rot, ne, das ist für das höchste Risiko. Und da erkläre ich den Leuten auch, diese Einteilung, diese Farbskala, die könnte jemand durchaus auch anders sehen. Also wenn ich jetzt ein Forscher bin von einem bestimmten Gen und sage, das Gen ist mir so wahnsinnig wichtig und wenn das verändert, ist das auf jeden Fall orange. Und ich würde sagen, naja, im Zusammenhang mit den anderen, die ich mir anschaue, finde ich das jetzt nicht so besonders. Ja, also da gäbe es Unterschiede. Also die Interpretation erfordert einfach viel Fachwissen und Erfahrung. Und ich bin ja relativ breit ausgebildet, als meine Kinder klein waren. Du hast jetzt auch gerade Nachwuchs und so. Als die Kinder so klein waren, da wollte und durfte ich sozusagen in Anführungsstrichen nicht arbeiten. Ich durfte aber ohne Ende Fortbildung machen, deswegen habe ich so viele. Und deswegen Ernährungsmedizin und Suchtmedizin und Psychosomatik und Akupunktur und Naturheilverfahren. Und ich habe also so viel versucht, wie ich kriegen konnte, bis ich dann den Master irgendwann gefunden habe, der damals noch ganz anders war als heute. Wir haben da vorhin noch kurz drüber geredet. Aber wir sind auf dem Weg, das wieder zurückzuentwickeln, hoffentlich. Also das heißt, es geht ganz viel um Ausbildung. Und wenn ein Patient zu mir kommt, das hast du sicher auch erlebt, ich habe ein großes Blutbild gemacht.
Naja.
Da kriege ich einen Föhn. Das ist für mich lächerlich.
Aber die Begriffe sind aber auch echt unklug gewählt tatsächlich. Großes und kleines Blutbild. Ist schon.
Ja, aber tatsächlich ist es so, also selbst beim Allgemeinmediziner, der Privatpatienten behandelt, ich sage das mal so, und machen kann, was er will, auch der macht für mich ein kleines Labor.
Ja,
der
klar. Lässt absolut.
Viele für mich wahnsinnig wichtige Dinge weg, die ich jetzt einfach brauche. Und für mich ist ja so, wenn ich jetzt Genetik mache, habe ich ja nie nur die Genetik. Ich sage den Leuten, ich hätte gerne folgendes Labor. Und wenn sie es jetzt machen können, machen sie es. Wenn nicht, dann muss ich halt damit arbeiten. Aber die können mich füttern. Also das heißt, die können mir einfach schlicht und ergreifend die Laboranalysen der letzten ein, zwei Jahre geben. Die können mir aber auch Befunde geben von ihrer Osteoporosemessung oder. Und ich lege das alles dann vor mich hin und setze mich wirklich hin, 2 Stunden. Und dann mache ich für die einen Plan. Ich sehe dann die Genetik, ich habe die Anamnese, ich habe die Laborwerte, also den Ist-Zustand. Und jetzt versuche ich, ich sage immer so, also für mich, wo finde ich denjenigen, den ich jetzt sozusagen verändern möchte? Was ist das Wichtigste? Wo kann ich jetzt an der Stelle wirklich eine echte Prävention machen? Also was, weil ich sehe sofort an der Genetik, sehe ich sofort, wo ist der Schwerpunkt bei jemandem?
Kommen wir gleich eh nochmal im Detail drauf. Wo würdest du sagen, ist jetzt der Unterschied zwischen der Genetik, die du machst, und einem Lipoprotein klein a?
Naja, also ehrlich gesagt ist es so, wenn ich Lipoprotein klein a nicht so schön messen könnte, würde ich es wahrscheinlich mir genetisch anschauen, aber da kannst du ja den Laborwert so schön finden, deswegen mache ich das nicht. Aber Lipoprotein klein a wäre nur ein weiteres zusätzliches Gen aus dem Fettstoffwechsel, das ich übrigens immer haben möchte. Also jeder Patient kriegt von mir den Auftrag, das zu messen. Einmal im Leben muss man das ja machen. Und ich muss damit ja auch ganz anders umgehen als mit dem normalen zu hohem LDL. Also das heißt, wir haben an der Stelle wirklich die Möglichkeit zu sagen, hier müssen wir ganz viel machen. Gott sei Dank ist ja eine neue Therapie auf dem Weg. Da läuft eine Phase 3-Studie.
Muvalaplin, ja.
Genau, und die hoffe ich, kommt bald, dass sie sich um ein Jahr verzögert. Macht mich ein bisschen unruhig, weil...
Ja, bis jetzt sind die Daten ja ganz gut.
Die Daten sind gut, aber die Daten waren auch schon vor einem Jahr. Gut.
Das heißt, eigentlich jetzt war es schon vor anderthalb Jahren. Ja.
Genau,
es hätte ja, wobei ich glaube, also berichtige mich, vielleicht bin ich da an einem anderen Punkt. Wir haben da super viel in der Ausbildung auch schon zugemacht. Ja. Aber das Einzige, was ja fehlt, sind die Outcome-Daten. Also wir sehen ja, dass sich Werte, dass sich LP klein A drastisch reduziert. Ja.
Aber
wenig Nebenwirkungen. Genau, vielleicht? Das ist ja die Frage. Ja, deswegen, ja, absolut.
Also ich hau das jetzt runter auf fast null.
Ja, ja, aber... So. Brauchen wir das und ergibt das überhaupt einen Sinn? Ja,
ganz
ja.
Genau. Vielleicht brauchen bestimmte Menschen mit bestimmter Genetik brauchen das LPA und dürfen das nicht ganz runterhauen. Ne? Also das, da gibt es noch viele Fragen, die zu klären sind. Aber jedenfalls ist alles da im Fluss und wir können an der Stelle was machen. Und die Frage, wann macht man nur Labor und wann macht man die Genetik dazu, ist natürlich ein spannende. Wenn ich kann, mache ich gerne die Genetik, weil ich es dann viel mehr personalisieren kann. Ich kann jemandem sagen, du brauchst einen B-Komplex, weil ich sehe, dass derjenige im Stress ist oder. Aber ich weiß eigentlich nicht, wie lang und welche Auswirkungen es auf seine zum Beispiel kommt hat, also die ja Stresshormone abbaut. Wenn er eine schnelle Variante hat, ist es gar nicht so gut, wenn ich dem ständig B-Komplex reinhauen. Dann darf er das gar nicht so haben. Da ist eine Ziellinie eine ganz andere als beim anderen, beim langsamen. Also ich habe ja auch viele Jahre und mache das bis heute noch, Patienten einstellen, auch ohne eine Genetik. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass ich das nicht tue. Aber am liebsten habe ich das, wenn ich die Genetik kenne, weil ich es dann wirklich, ja, dann kann ich es personalisieren. Dann kann ich wirklich sagen, für du brauchst, also du speziell brauchst das.
Es hat nicht nur so ein Momentanwert wie Blutwerte, sondern ist dann schon nochmal einen Schritt individueller
absolut,
einfach. Ne?
Ja, ich kann einfach sagen, jemand zum Beispiel, nehmen wir an, schiebt zu sehr stark in Entzündungen rein und jetzt gucke ich ja, was machen denn Entzündungen dann bei ihm im Diabetes, am Herzen, im Alzheimer-Bereich oder. Und dann kann ich oder beim Stress und dann kann ich sagen, pass mal auf, du musst jetzt versuchen, diese pro-entzündliche Situation zu reduzieren. Da habe ich ja viele Möglichkeiten von Omega-3-Fettsäuren angefangen bis, ne? Und genau darum geht's, zu sagen, was brauchst du? Das nicht.
Aber das ist ein gutes Beispiel. Lass uns da nochmal kurz rein in das Omega-3-Thema, weil Also um Omega-3 jetzt bei jemandem gut einzustellen, so reicht mir ja an und für sich eigentlich fast der Omega-3-Index. So.
Ja, ich schaue mir immer Omega-6 zu Omega-3 an.
Also du guckst dir das Verhältnis an?
Ich schaue mir das Verhältnis an und dann schaue ich mir die Arachidonsäure zur Eicosapentaensäure an. Also schaue, wie das dort ungefähr vorliegt. Und ich muss die Leute eher, die jetzt so aktiv sehr viel nehmen, dazu bringen, es nicht zu viel zu nehmen. Weil wir brauchen die proentzündliche Situation ja auch. Also wir müssen reparieren können im Körper. Also es geht um ein Verhältnis, das dann eben 5:1, 4:1 sein sollte, ungefähr in dem Rahmen.
Bedeutet aber, für dieses Omega-3-Entzündungsthema brauche ich ja die Genetik eigentlich nicht, oder?
Nein, nein.
Da brauche ich sie nicht,
nein,
ne? Genau, okay, so hatte ich das eben verstanden. Nein, nein,
nee, brauche ich gar nicht. Aber es ist so, ich würde auch jedem raten, Omega-3-Fettsäuren ab einem bestimmten Alter zu nehmen, muss man klar zu sagen.
Absolut.
Ich nehme die auch.
Ja, ja, ich auch.
Also, und deswegen ist es so, es gibt ja andere Dinge, die ich noch nehmen kann, die auch antientzündlich wirken. Und da bin ich eben dann hilfreich zur Seite, um zu sagen, was können wir jetzt noch zusätzlich machen. Es geht aber auch darum, wenn ich zum Beispiel weiß, ich schiebe in die Entzündung rein und ich hätte jetzt eine Alzheimer-Genetik, ich sage das mal nur so, dann muss ich aus dem Stress raus, aus dem Chronischen, weil Stress macht eine Neuroinflammation, also die Entzündungsreaktion. Und jetzt kann ich eben den Menschen auch erklären, wie komme ich da raus, wie kann ich das machen. Und ihn begleiten, eine Veränderung vielleicht auch durchaus in seiner Lebenssituation. Ich habe schon Leute dazu gebracht, wie das Beispiel vorhin, dass sie völlig ihr Leben verändert haben und gesagt haben, okay, ich muss jetzt wirklich was tun, weil ich im Moment dabei bin, mich völlig auszupowern und das nicht gut tut. Ne? Und deswegen ist das, also das ist das, was mir auch Spaß macht. Es ist wirklich ein Tête-à-tête. Also ich bin mit dem Patienten wirklich dabei und ich rede mit dem, ich kenne sie in der Regel auch wirklich persönlich alle. Manchmal ist es so, gibt es dann nur die Möglichkeit, dass man remote sich dann kennenlernt sozusagen, also mit einem Termin bei Zoom, Teams oder was auch immer. Aber am liebsten habe ich sie einmal wenigstens da, weil ich dann auch, und wenn ich spezielle Genetiken, jetzt jemand Angst hat und Sorge hat zum Beispiel zum Thema Alzheimer, dann mache ich es immer persönlich, dann setze ich mich mit ihm hin. Und jemand, der im Vorwege zum Beispiel in der Familie eine Alzheimer-Genetik hat, dem sage ich immer, weil der sagt immer, ich weiß gar nicht, ob ich das wissen will, ob ich das kriege. Und dann sage ich, im Kopf beschäftigen Sie sich sowieso damit, weil Ihr Vater es hatte. Das ist ja nicht weg, nur weil man jetzt sagt, ich gucke da nicht drauf. Es ist doch viel besser, ich kann dann erklären, was ich tun kann, damit das eben nicht angeschaltet.
Lass uns doch mal, auch wenn das jetzt mein Skript hier gar nicht vorsieht, aber gehen wir mal einfach, verlassen wir das Skript mal.
Ja,
okay. Wir haben jetzt schon so oft über das Alzheimer-Thema geredet. Lass uns da vielleicht mal gerade ein bisschen weiter reingehen. Also vielleicht für die Leute, was messen wir genau? Also wir haben jetzt eben schon gesagt, mehrfach man misst ApoE.
Es gibt noch andere Gene, die ich mir anschaue zusätzlich.
Dann erzähl gerne, was wird zu messen?
Also Glutathion-S-Transferase P, das ist ein Entgiftungsenzym, das auch assoziiert ist mit einem erhöhten Risiko in Kombination mit dem ApoE. Nicht alleine, aber in Kombination.
Weil ich dann eine primär erhöhte oxidative Kapazität generiere dadurch? Nee, oder?
Tatsächlich glaube ich, dass der Hintergrund in erster Linie ist, dass ich ja dann, wenn ich das schlechter kann, zum Beispiel eine Entgiftung von Quecksilber schlechter kann. Mhm. Und das ist neurotoxisch. Also es geht eigentlich immer darum, sozusagen zu gucken, was kann auch eventuell zusätzlich das Gehirn schaden, dem Gehirn schaden. Und da spielt Quecksilber eine hohe Rolle. Also jemand, der sehr viel Thunfisch isst, sehr viel Meeresfrüchte isst und ein Alzheimer-Risiko hat, erhöht damit sein Risiko, das irgendwann anzuschalten.
Warum, auch vielleicht das für den Zuschauer, ich glaube zumindest, dass es den meisten nicht klar sein wird. Der Unterschied zwischen der Genetikmessung, wenn wir jetzt bei dieser Glutathion-S-Transferase bleiben, ist, ich messe quasi indirekt die Aktivität des Enzyms oder das Vorhandensein des Enzyms überhaupt. Und darauf kann ich ja zurückschließen, ob der Körper gewisse Dinge, die dieses Enzym verstoffwechselt, abbaut oder weiterentwickelt, ob dieser Reaktionsschritt überhaupt laufen kann. Dahingehend, wenn ich jetzt den Blutwert messen würde, weil ich kann ja theoretisch Glutathion-S-Transferase auch im Blut messen, dann messe ich ja theoretisch nur die momentane Aktivität, korrekt?
Ganz genau, das ist der Unterschied. Und momentan, das ist genauso, wie wenn ich jetzt so einen Test mache auf Clock und Methylierung oder sowas. Ich messe nur jetzt. Mache ich den Test in 2 Stunden, könnte er ganz anders sein. Und bei der Genetik ist es aber eine grundsätzliche Disposition. Also wir haben ja, wir entgiften immer in zwei Ebenen sozusagen. Wir haben eine erste Phase und diese Phase schiebt sozusagen jetzt, das nehmen wir mal ein Quecksilber, in den Zwischenraum. Das macht die Epoxidhydrolase, also ein Enzym. Und jetzt kommt es darauf an, wie machen jetzt die Glutathion-S-Transferasen den weiteren Abbau von dem Quecksilber. Wenn das super fluffig ist, vorne rein, hinten raus, spielt es keine Rolle. Wenn aber die eine Phase schnell ist und die andere langsam, dann bleibt das Quecksilber da stehen und wird jetzt in die Kompartimente geschoben, kann auch an die DNA gehen. Und das liebt Fett. Das fetteste Gewebe ist das Hirn. Also das heißt, wir haben da eine Belastung dann möglicherweise, die dann eine Rolle spielt. Es ist ja nur ein Faktor.
Klar.
Weitere Gene, die wahnsinnig wichtig sind, ist zum Beispiel dieses BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor. Das ist ein Wachstumshormon, das in der Nacht die Regeneration des Gehirns macht. Im Schlaf werden sozusagen Vernetzungen gemacht, Regenerierungen angeschaltet. Und das ist so unglaublich wichtig. Und wenn ich davon viel habe, bin ich eher geschützt. Wenn ich davon wenig habe, habe ich eher ein Problem. Jetzt heißt es aber nicht, ich kann nichts tun, sondern ich kann ja dafür sorgen, dass davon viel produziert wird. Das kann ich machen durch Sport. Das ist so einer der wichtigen Gründe, warum 30 Minuten spazieren gehen, das Demenzrisiko um 30% reduziert.
30 Minuten am Tag.
Ne? Also das heißt, ich habe durch die Bewegung schütte ich diesen Stoff aus, der dann im Schlaf mich regeneriert. Wundervoll. Trinke ich aber Alkohol abends, wird der gestoppt, die Produktion. Deswegen gibt es zum Beispiel mit ApoE4E4-Variante keinen Alkoholiker, der nachher nicht eine Alzheimer-Demenz hat. Weil er durch den Alkohol die Regeneration im Gehirn irgendwann stoppt.
Hat das BDNF auch mit dem glymphatischen System zu tun? Oder ist das jetzt primär wirklich nur ein Sprossen?
Das ist ein Wachstumshormon, der für die Neuroplastizität zuständig ist. Also der macht alles, was wir am Tag gedacht haben, packt das an die richtigen Stellen. Mhm. Ja, so muss man sich das ungefähr vorstellen. Und so gibt es noch weitere Gene, MTHFR-Gen ist auch noch damit assoziiert. Also es gibt einige, die einen Einfluss haben. Aber tatsächlich ist gerade im letzten Jahr eigentlich bewiesen worden, belegt worden, dass das Wichtigste das ApoE-Gen ist.
Also das ApoE-Gen. Lass uns kurz wir sind jetzt auf jedes so ein bisschen eingegangen, lass uns noch bei MTHFR bleiben. Wie hoch ist die Dunkelziffer ist natürlich viel größer, weil wir es ja nicht bei so vielen Leuten messen, aber hast du Zahlen dafür, wie groß die Verseuchungsrate theoretisch damit ist?
Also ich messe zwei Gene, die ich da messe und beide können variant sein und beide doppelt variant, also beide von beiden Elternteilen variant, habe ich noch nicht gesehen. So, das mal als erstes. Das heißt, in der Regel 1 funktioniert meistens noch ganz gut. Beide so, ich sag mal ein bisschen variant, ich würde mal sagen so 25%, aber das ist jetzt nur so über den Daumen
geschätzt. Also noch Aktivität 25%.
Ja, nee, es geht darum, eine Variante zu haben, die das Risiko ist.
Also
so viel sind eher dann so im Risiko, würde ich denken. Wenn man von den beiden, wenn wir die zwei Gene anschauen und eines ist von einem Elternteil variant, macht das gar nichts. Das wird kompensiert. So. Und so bewerte ich das auch als Nicht-Risiko. Wenn ich aber eins, das Wichtigere, kann jetzt aber die Nummer nicht sagen, das ist glaube ich die mit 31 am Ende, wenn das von beiden Elternteilen variant ist, dann hat das einen höheren Einfluss als das andere. Also das heißt, deswegen, es kommt so drauf an, ich muss das jetzt sehen im Gesamtkontext. Und was mache ich dann, ist auch relativ einfach. Derjenige braucht Folat statt Folsäure. Das heißt, es funktioniert einfach etwas anders. Es ist ja deswegen nicht da oder weg oder so, sondern es ist einfach nur an der Stelle, braucht es andere Stoffe, um das Homozystein, diesen Stoff abzubauen. Und deswegen ist es so wichtig. Aber ich glaube, das ist jetzt viel Technik. Gar nicht.
Die Frage, die ich mir jetzt wieder stelle, und das so mit diesem 5-MTHF und sowas, worüber ich immer diskutiere mit irgendwem, weil die Frage ist ja, dann kann ich ja theoretisch auch hingehen und einfach jedem 5-Methyltetrahydrofolat geben, plakativ. Weil dann ist es direkt aktiviert, dann brauche ich das Gen theoretisch. Ja. Macht ja noch mehrere Sachen, aber dafür bräuchte ich es dann ja nicht mehr.
Absolut. Ich mache auch, wenn ich empfehle ich immer aktivierten B-Komplex. So. Dann habe ich das Problem nämlich gar nicht erst bestehen. Also ja, es ist so, aber wenn ich die Genetik habe, also von Alzheimer, also das ApoE, verstärkt diese Genetik rein statistisch das um, ich weiß jetzt nicht wie viel, 1,5-fach oder sowas. Das sind kleine Dinge, ja. Ich habe viel größere Varianten, die oder Dinge, die viel wichtiger sind, wenn ich was machen will. Da geht es ganz viel darum, use it or lose it. Ich muss mein Gehirn benutzen. Ich muss mich gut, gesund ernähren. Was ist das? Natürlich mediterran. Also das ist so die Ernährung, die gut ist. Ich darf nicht so viel Alkohol trinken. Ganz wichtig, machen wir es lieber wie die Franzosen. Mittags ein Glas ist nicht so schlimm. Wenn ich abends vorm Schlafen gehen 2 Gläser Wein trinke, habe ich diese Regeneration im Gehirn nicht. Das kann ich ab und zu mal machen, ist nicht schlimm. Aber wenn ich das jeden Tag mache, um mich zu regenerieren, weil ich im chronischen Stress bin und runterfahren will oder Angstlösungen schaffen will im Hirn oder sowas, ja, dann schiebe ich potenziell etwas an. Also es geht mir nicht nur um Alzheimer-Gene in dem Sinne, sondern mir geht es darum zu sagen, was kann in der Lebensweise noch eine Rolle spielen. Mhm. Entzündungen, chronischer Stress, Einstellung, Hormonen, Östrogen, wundervoller Stoff, schützt vor entsprechender Demenz auch, ne, wenn ich das nehme. Also deswegen bin ich auch ein totaler Fan der Hormonersatztherapie. Also, und ich stelle die Leute auch ein und ich entscheide auch mit den Patienten zusammen, macht es jetzt noch Sinn, wenn ich mit Anfang, Mitte 60 leider den Zeitpunkt verpasst habe eigentlich, wo es geht. Mhm. Und dann lasse ich schauen, ist eine Osteoporose da? Und wenn eine Osteoporose da ist und kein Brustkrebs, sage ich, wir versuchen es nochmal, welchen Effekt das vielleicht hat. Also, oder wenn jetzt eine Genetik ist für einen Alzheimer. Also das genau ist das, was so spannend ist, zu schauen, wer braucht jetzt in dieser Situation, in diesem Alter etwas. Ich habe junge Patienten, ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Patienten gehabt, einen Suchtpatienten, dem ich einfach, der jetzt ein halbes Jahr total clean ist und vorher gekokst hatte und dem ich erklären konnte, warum es so wahnsinnig wichtig ist, dass er sich versteht, weil er an der Stelle ansonsten eben mit seiner schnellen kommt, mit seinem sehr schnellen Dopamintransporter, immer im Mangel ist, der baut schlecht auf das Dopamin. Das heißt, er ist immer im Mangel an Dopamin. Und wie kriege ich Dopamin? Ding, 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 spielen. Ja, so immer wenn es blinkt, blink, 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 mache ich mir Dopamin. Oder aber eben, ich nehme Koks und blockiere mir den Dopamintransporter. Und das heißt, ich sehe, wer kommt in einen Mangel. Und ich sehe, wer hat eine gute Versorgung und hat danach ein Problem nur mit dem chronischen Stress, weil er die ja auch langsam abbaut, die Stresshormone. Also das ist das, was ich so spannend finde, zu sagen, es ist eben alles individuell.
Ich glaube für mich, das habe ich dir am Anfang im Vorgespräch gesagt, für mich ist ganz wichtig, an dem Podcast auch mal Sachen selber mitzunehmen und zu verstehen. Deswegen muss ich jetzt noch mal ganz kurz auf dieses MTHFR-Ding zurück, weil für mich stellt sich jetzt gerade eine Frage im Kopf. Wir haben gerade gesagt, oder du hast gesagt, MTHFR-Mutation erhöht so tendenziell in der schlechteren Variante so Risiko für Alzheimer um 1,5%.
Aber das ist jetzt aus der Hand gesagt.
Ja, ja, nein, ungefähr, oder ums 1,5-fache hast du gesagt eben, nicht 1,5%, aber so ungefähr, ja, ne, muss man jetzt ja nicht genau auf die Kommazahl glattlegen, darum geht es mir auch nicht.
Studie noch mal rein.
Ja, ja, alles gut, darum geht es mir gar nicht im Detail. Ja. Ich frage mich, diese potenziellen 1, oder dieses 1,5-fache, liegt es jetzt an der Mutation des Gens oder liegt es potenziell daran, dass Menschen, die das nicht wissen, dass sie diese Mutation haben, gar keine Folsäure zu sich nehmen, deswegen in diesen Mangel kommen, dann einen Homozysteinanstieg haben und das sekundär bedingt dann das Risiko, oder?
Ich bin ganz bei dir. Okay. Genau so sehe ich das auch. Deswegen ist es auch so für mich gar nicht so wichtig, ob das jetzt diesen Prozentsatz oder jenen Prozentsatz macht. Ich sage einfach, ich kann den Leuten zeigen, sie brauchen einfach mehr. Sie brauchen eben B6, B12 Folsäure und B2 noch ein bisschen dazu, um das abzubauen. Und es geht ja nicht nur um die Folsäure, es geht ja auch um die anderen Bereiche. Die müssen ja alles zusammenspielen. Ne? Es geht ja immer um das Homozystein, ist nicht nur Folsäure. Ne? Nicht, dass jemand denkt, jetzt nehme ich Folat und dann bin ich fein damit, ne? Sondern es ist immer die Kombination. Ja, es macht etwas natürlich, weil wir im Hirnstoffwechsel so dringend die B-Vitamine brauchen. Mhm. Und wenn ich jetzt ein hohes Homozystein habe, dann verbrate ich mir meine B-Vitamine ständig für diesen Stoffwechsel, anstatt ihn. Und das ist aus meiner Sicht einer der Hauptgründe. Ich glaube nicht, dass MTHFR für sich genommen ein
Alzheimer-Risiko. Das meinte ich, genau. Nein, ja.
Das glaube ich. Deswegen kann ich auch nicht genau sagen, dass wie vielfache ist es. Aber ich weiß, dass ein Mangel von den B-Vitaminen dann eine Erhöhung hat. Deswegen ist es das so, das Einstellen von B-Vitaminen ist ein Teil auch der, und über die Ernährung möglichst natürlich, wenn es nicht anders geht, natürlich auch gerne mit Supplements. Aber dass das so wichtig ist, dass man das genau bedenkt. Und so gibt es eine ganze Reihe Sachen, die man ja auch noch weiterhin empfehlen kann. Ich sagte vorhin, das Use it or lose it. Ich hatte mal eine Situation, als ich die Corona-Impfung gemacht habe, habe ich 3 Monate lang praktisch nur geimpft irgendwie, ne, so gefühlt. Und habe 3000 Leute geimpft tatsächlich, weil ich ganze Firmen geimpft hatte. Und ich hatte plötzlich Wortfindungsstörung. Und ich habe kein Alzheimer-Gen, ne? So, aber ich habe auch ein Apo, ich habe E2, E3. Aber das heißt, ich hatte plötzlich die Situation, dass ich merkte, mein Gehirn hat sich unendlich gelangweilt. Es gibt, muss ich dazu sagen, für die Zuhörer, es gibt kaum was Langweiligeres, als nur zu impfen. Mhm. Also das ist weder intellektuell fordernd noch herausragend. Es kam auch zu keinen Zwischenfällen. Es hat mich gar nicht gefordert. So, Gott sei Dank kam es das nicht. Aber für mich war es einfach wichtig zu sehen, ich brauche das auch. Ich muss auch machen. Und daraufhin habe ich mich hingesetzt und dann diesen ganzen Stresspanel-Teil erarbeitet. Also bin wieder in die Forschung gegangen und habe geschaut, wie kann ich das so machen, dass ich den Leuten das auch gut zeigen kann, erklären kann. Die ganze Physiologie eigentlich, die klingt für Patienten erstmal so schwierig, aber in Wirklichkeit ist sie super einfach, weil das so logisch ist. Und wenn ich da schnell bin, bin ich an der Stelle, habe ich den Effekt. Das heißt, ich kann also mit wenig Aufwand aufgrund der Genetik erklären, wie jemand tickt. Und dann versteht er sich. Ich finde so häufig, dass ich, jetzt verstehe ich das. Also jetzt weiß ich, warum ich so bin und nicht anders. Warum ich immer so, also ist ja eine ganz typische Geschichte, Dopamin ist für Konzentration und Merkfähigkeit zuständig. Und den Menschen zu erklären, mal eigentlich unabhängig von der Genetik, wenn sie im Mangel sind von Dopamin, können sie sich nicht konzentrieren. Und wenn sie also zu den Leuten sagen, lasst mich jetzt mal alle in Ruhe, dann weiß ich, dann hat derjenige im Moment einen Dopaminmangel. Und das muss einfach, also ich mache auch viel, ich sage mal, allgemeine Ausbildung in Anführungsstrichen für die Patienten, habe ja auch viel in Schulen gearbeitet. Also das heißt, das zu erklären, so dass man sagt, okay, ich verstehe jetzt plötzlich, was bei mir da passiert, dann kann ich auch das beeinflussen und ich gebe sozusagen das Handwerkszeug dazu. Mhm. Aber ich würde am liebsten jedem diese Geschichte auch erklären, einfach unabhängig mal von seiner eigenen Genetik, weil ich sage, das ist so wichtig. Wir haben eine solche Zunahme von Stress in der Bevölkerung und mit den entsprechenden Auswirkungen. Und das muss sich dringend ändern, weil wir später ganz viele davon dann eben im Verhältnis mehr dann auch die Demenzen entwickeln. Und das können wir uns gar nicht leisten. Also wir müssen jetzt im Prinzip die Leute und auch die jungen Menschen schon aus der depressiven Grundstimmung da rausnehmen. Also insofern ist da einiges zu tun. Also ich bin tatsächlich an der Stelle echter Präventionsmediziner. Mhm. Also ich möchte, dass auch die Jugend schon, warum machen wir das nicht so zum Beispiel wie die Menschen in Holland, da haben die Schüler kriegen eine Stunde in der Woche Gesundheitsförderung.
Das müsste tatsächlich so sein, ja.
Das ist doch unglaublich. Ich habe in den 7. Klassen von einer Schule in Hamburg Suchtprävention gemacht. Mhm. Aber das ist ein solches Gebietchen, ja. Und wir müssten das jeden Tag also einmal in der Woche zumindest, müssten die Schüler lernen, was ist gesundes Essen, was ist gesunder Umgang mit anderen Stoffen oder denn auch Suchtstoffe. Ne? Wenn ich weiß, dass ich an der Stelle hochgradig veranlagt bin dazu, dass ich bei Cannabiskonsum in so einen schizophrenen Schub reingehen kann und dort einen Horrortrip kriege, dann lese ich über die Finger davon. Ich finde es wichtig, und das sind 25% der Bevölkerung haben diese Variante.
Also, ich sehe schon, ist so lustig, muss jede in den, ich glaube, es ist die letzten 8 oder 9 Monate, jedes Mal, wenn ich mit jemandem im Podcast rede, kommt irgendein Moment, wo dieses Suchtthema auf den Tisch landet. Meine Frau ist Suchtherapeutin.
Ja, auch.
Und das ist ich so, die würde ich jetzt hier so gerne da sitzen haben und eigentlich könnte man gerade das, was du gerade eben mit dem Dopamin und Co., die würde das hart feiern. So, und es kommt wirklich in jedem Podcast irgendwo dieses Moment, dieser Moment, wo dieses Thema plötzlich auf den Tisch kommt. Mhm. Und ich glaube, dass da müsste man mal ganz im Detail, ganz tief reingehen. Ich glaube, das sprengt jetzt so ein bisschen den Rahmen.
Absolut.
Aber ist trotzdem mega spannendes Thema, vielleicht um dieses Alzheimer-Thema so ein bisschen abzurunden. Also wir haben jetzt gesagt ApoE, wir haben BDNF, wir haben MTHFA. Mhm. Fehlt noch was?
Die Glutathion-S-Transferase.
Ach genau, Glutathion-S-Transferase,
die hatten wir noch. Ist ja. eine bestimmte Variante. Und jetzt kommt es noch darauf an, schiebe ich in Entzündung sehr rein? Wie gehe ich mit Stress um? Also es gibt viele Dinge, die dann weiteren Einfluss haben.
Sekundär
sekundär, das sind dann keine besonderen Alzheimer-Gene, zu denen direkt geforscht wurde. Es gibt noch mehr, aber die zum Teil schaue ich mir die nicht an, weil es jetzt die wichtigen sind, die und die kann ich eben so gut beeinflussen. Darum geht es mir ja auch immer. Ne? Ich mache ja Prävention dafür, dass ich was verändern kann und den Einfluss eben verändere. Und ich habe wirklich eine zweiseitige ungefähr Liste von Dingen, die ich den Leuten dann erkläre, eben von der Ernährung, Bewegung und all diese Geschichten. Beste Bewegung übrigens ist Tanzen.
Tanzen? Okay. Tanzen. Weil es auch so das Mentale oder das Kognitive anspricht?
Ja,
oder
natürlich, weil das natürlich einerseits die Bewegung, die bringt ja schon für
oder
sich
oder koordinativ
was.
Irgendwie
die,
so.
Man muss koordinativ arbeiten, man muss sich Dinge merken, ja, man muss ja die Tanzschritte merken, man muss auch Reaktionsgeschwindigkeit haben, man muss also Balance auch haben, alles Hirnaktivitäten. Und dann, wenn man Glück hat und sich nicht streitet, hat man auch noch viel Spaß.
Was steht auf den zwei DIN A4 Seiten noch drauf sonst?
Naja, es ist also Tanzen einmal die haben wir, Bewegung. Was haben wir noch? Also ist ja mal der erste Punkt ist Bewegung, dann kommt die Ernährung.
Was kann man, vielleicht bleiben wir bei Bewegung noch kurz, ja? Was kann man jetzt außer Tanzen noch machen, wenn man jetzt sagt, ich bin nicht so der Tänzer?
Wenn man, sag mal, 6-7 Kilometer läuft zum Beispiel, für die, die nicht schnell laufen können, reicht es auch schon spazieren, ein bisschen zügiger.
Also Schritte oder Ausdauertraining, ja.
Das schüttet BDNF aus. Ne? Und damit habe ich wiederum den Faktor.
Und dass ich vorgestern joggen war.
Ja, genau so. Man kann das Ganze auch auf dem Fahrrad machen. Mhm. Aber tatsächlich ist die Bewegung, da geht es insgesamt darum, viel BDNF zu produzieren. Mhm. Ne, so. Dann ist die Ernährung, wie ich sagte, schon mediterran überwiegend. Gesunde Öle. Ich brauche das Omega-3. Bei der Ernährung vielleicht oder als Supplement muss man sich allerdings verordnen lassen. Sehr gute Studienlage zu Lithium.
Das ist auch ein Thema, wo ich gerade auch mich mega viel mit beschäftige. Ja. Finde ich mega, mega spannend.
Ich finde das sehr spannend, 3 bis 5 Milligramm bei Menschen, die eine Alzheimer-Genetik haben. Also das mache ich jetzt schon. Also ich gebe denen ein Rezept entsprechend dann. Mhm. Dann gibt es aber natürlich noch andere Dinge, die man machen kann, antientzündlich. Ich habe da ein Präparat, das aus Frankreich ist. Das hat Monoterpene drin, das sind Stoffe, die reduzieren dann die Entzündungsmediatoren. Also das heißt, da kann man auch was machen. Die Omega-3-Fettsäuren hatten wir schon genannt gehabt. B-Vitamine, also das sind so, und Vitamin D natürlich ganz weit, ganz
Ich vergesse
oben.
Das auch immer, Vitamin D, weil das schon also so basic ist.
Das ist so basic, genau. Also Vitamin D ins obere Drittel ergänzen. Ja, und nicht irgendwo rumtüpfern da mit irgendwie so mit ganz niedrigen Werten. Also das muss man schon erreichen. Es gibt so vielleicht ganz kurz zu Vitamin D, wo will ich das im oberen Drittel haben, bei welchen genetischen Dispositionen, das ist ja vielleicht auch noch ganz spannend. Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs, dann natürlich die Osteoporose, Alzheimer-Demenz, Entzündungsreaktionen, wenn man da im entzündlichen Bereich ist. Und dann bei Stress.
Also bei fast allem eigentlich.
Ja. Aber es ist eben so, bei der Makro-Degeneration ist es nicht direkte Rolle, aber ich sage jetzt mal schon bei anderen. Es ist so wahnsinnig wichtig, es ist eben ein Hormon und nicht wirklich, in Wirklichkeit eben kein reines Vitamin, das ich irgendwie mal nice to have habe, sondern ich brauche das, weil es in unzähligen Stoffwechselwegen eine regulative Funktion hat.
Einziges frei verkäufliches Hormon, theoretisch, ne?
Ja, aber nur weil, also das, die könnten, also es ist so wichtig und es müssten so viele Leute haben und es wäre so teuer, wenn es jetzt plötzlich verschreibungspflichtig wäre, deswegen gibt man das weiter in den freien Verkauf. Und wir müssen auch nicht immer so Angst haben, ich glaube, so ein Löffel, den wir früher hatten, war, glaube ich, 100.000 Einheiten oder so. Also wir müssen, ganz schrecklich schmeckend, aber ich sage jetzt mal, das heißt, wir müssen nicht so eine Angst haben. Es läuft jetzt gerade zum Beispiel eine Studie und bitte niemand nachmachen, das ist nur für den Studiengebrauch mit 120.000 Einheiten täglich für MS-Patienten. Nicht zugelassen und bitte auch nicht nachmachen, weil das tatsächlich viel zu hoch dosiert ist. Aber ich will damit nur sagen, ich bin da, Elena ist ja auch da sehr großer Fan von, ich pitcher da nicht rum, 4.000-5.000 Einheiten jeden Tag ist schon das, was die Leute brauchen in der Regel im Winter, ne? Also gar keine Frage.
Ich bin sogar, ich glaube, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und würde sagen, ich kenne kaum jemanden, der nicht auch im Sommer Vitamin D braucht. Ich also wenn man so einen UV-Index von 3 braucht, wenn man mal guckt, also wir Katzen da so.
Ich gebe es aber ein bisschen niedriger da, da sage ich mal so 1 bis 2, je nachdem, was ich für eine Genetik habe. In der Regel reicht das, weil ich den Leuten sage, Mensch, legt euch doch auch mal so ein bisschen nackig, nicht gerade um 12 Uhr mittags, aber um 11 mal halbe Stunde, 20 Minuten halbwegs nackig in die Sonne, ohne Sonnenschutz. Das macht keinem was, wenn jetzt die Sonne noch nicht so hoch steht, dass sie so knallt. Und dann habe ich 60 bis 100.000 Einheiten produziert in der Haut, es sei denn, ich bin sehr alt. Dann schaffe ich das nicht mehr. Ne? Also das heißt, das gilt für die etwas Jüngeren. Und man muss einfach auch sehen, dass ein Sonnenschutz bedeutet, mit Lichtschutzfaktor 10 mache ich da gar nichts mehr auf der Haut. Mhm. Also ich produziere kein Vitamin D bei Lichtschutz.
Aber ist natürlich für Hautkrebs ja ganz gut.
Ja, aber ja, es gab eine riesen Problematik. Die hatten in Australien aufgrund des hoch angestiegenen Melanomrisikos, also plötzlich ganz viele schwarzen Hautkrebs gekriegt. Und dann haben sie allen gesagt, bitte Sonnenschutz. Dann haben die alle Sonnenschutz gemacht und kriegten alle eine Osteoporose, ja, verstärkt, weil sie Vitamin D-Mangel entwickelt. Ne? Also deswegen ist es wie immer, es liegt in der Dosis, ist das Gift. Also wir müssen schauen, dass wir das vernünftig und deswegen personalisieren. Es ist eben nicht für jeden gleich. Und es kann sein, dass ich bei jemandem messe und messe und messe und kriege den Wert nicht hoch. Dann ist das vielleicht jemand, der 10.000 braucht am Tag. Das kann schon sein. Es schon gibt gehabt. Leute, die da eine Genetik, ich schaue so in die Tiefe der Vitamin-D-Stoffwechsels nicht rein, weil es erstens selten ist und zweitens ich die Menschen damit auch überfordern würde, weil ich muss es ja auch erklären. Mhm. Mir ist es wichtig zu wissen, wer braucht einen bestimmten Korridor oder einen Wert und daraufhin stelle ich ein. Soweit.
Was haben wir noch auf der Liste? Training, Ernährung, Supplemente?
Also, dann kommt anti-entzündlich arbeiten. Das heißt für mich, die kriegen von mir diese Kapseln da zum Beispiel, die anti-entzündlichen nehmen, den Omega-3, mit den Monoterpen und dann die Omega-3-Fettsäuren. Dann kriegen sie anti-entzündlich. Man kann natürlich auch ein bisschen darüber reden, solche Geschichten, aber für mich nicht, also sowas wie Ibu oder so in der Low-Dose zu machen, mache ich aber nicht. Also das finde ich zu weit gegriffen. Astaxanthin kannst du natürlich auch machen. Kurkuma kannst du machen. Also es gibt ja viele Sachen, die man anti-entzündlich machen kann.
Klar.
Aber für mich ist da der Stress in der Hauptsache wichtig, dass man aus dem Stress rausgeht, weil der klaut mir das Serotonin über den Kynureninstoffwechsel. Also wenn man so Serotoninstoffwechsel ist, sozusagen steht im Wettbewerb mit dem pro-entzündlichen Stoffwechsel des Kynurenins. Und dann können wir da an der Stelle Serotoninmangel haben. Und ich brauche Serotonin. Menschen in der depressiven Grundstimmung. Das Risiko, vielleicht noch kurz, ist mit 65 von einer Depression in eine Demenz zu kommen, ist 30% innerhalb von einem Jahr. Das Depressionsrisiko muss ich killen. Also ich muss die Depression behandeln. Dann habe ich schon mal einen Schutz vor der Demenz. Es ist eben use it or lose it. Was macht denn ein Mensch in der Depression? Der sitzt in der Ecke und schaut nur noch Fernsehen vielleicht, hat aber keine Kommunikation mehr. Und wir sind kommunikative Wesen. Wir müssen reden. Übrigens singen, ganz, ganz hilfreich. Ja? Singen weiß man, dass Singen einen Schutz macht, auch vor Demenz.
Jetzt, wo du gerade Kynurenin und Co. Angesprochen hast.
Ja, sehr spannender
Stoff. Bist du Fan von 5-HTP in so einem Kontext auch, oder?
Ja, total. Also man muss ja sagen, darf natürlich kein Antidepressivum dabei laufen. Ja, du sagst das so, aber das wissen ja nicht.
Ja.
An der Stelle ist es wichtig, weil man das ja frei kaufen kann. Ja? Und wenn man das jetzt parallel machen würde, gäbe es ein Problem. Ich bin da ein großer Fan und ich sehe auch, wer klaut sich denn vermehrt genetisch sozusagen das Tryptophan, also die Basisaminosäure, um dieses Serotonin zu bauen. Das wird sowieso schon zu 95% geht das in einen anderen Stoffwechsel rein. Und wenn ich mit Entzündung hochreguliere, dann klaue ich mir das. Und deswegen haben die Leute in der Corona-Infektion oder bei Zoster oder sowas, Gürtelrose, plötzlich ein Fatigue, weil sie eben überhaupt kein Serotonin mehr bauen können oder nicht ausreichend, weil nicht mehr Basis da ist. Und was ich immer so tragisch finde, ist, dass wir in der heutigen Zeit die Leute entweder gleich in ein Antidepressivum schieben, je nachdem, ob sie beim Arzt waren, oder sie gehen zum Psychotherapeuten, der therapiert dann drauf rum. Aber wenn ich einfach einen Mangel habe an Substraten, wenn ich die B-Vitamine brauche, wenn ich das Vitamin D brauche, Zink, Magnesium, Eisenmangel. Ne? Wir haben vorhin kurz vom Ferritin geredet, eins meiner Lieblingsstoffe, die ich kontrolliere, wo ich immer sage, es kann doch nicht sein, dass jemand mit 25, 30 einen tollen Wert haben soll. Nein, der hat keinen tollen Wert. Da ist das Funktionseisen für die Bildung von Dopamin noch gar nicht dabei und von Serotonin. Also das heißt, das sind so wichtige Dinge, die man einfach ergänzen kann. Und ich würde mal in den Raum stellen, dass viele Menschen es denen schon viel besser ginge, wenn sie das ordentlich ergänzen würden, also wenn sie da ransetzen würden. Und wenn man dann optimiert ist, sag ich mal so, idealerweise aufgrund der Genetik, aber ich sag mal, das kann man auch so machen, dann kann ich anfangen, über Therapie zu reden. Weil jetzt kann ich da auch was verändern. Ich habe die Basis, damit überhaupt was ausgeschüttet werden kann. Und wir machen uns ja letztlich mit so einem Antidepressivum nur einen Transporter. lahm für Serotonin. So, das Gleiche machen wir zum Beispiel beim Kokain, den Dopamintransporter lahm. Können wir auch sagen, jeder soll mal rumkoksen. Ja? Nein, das sollte man nicht. Man kann auch mit anderen Möglichkeiten. Und da sollte jetzt seine Frau dabei sein, da würden wir.
Ja, absolut. Die Fennel ist mega spannend.
Auf der gleichen Ebene reden wahrscheinlich. Und das finde ich so wichtig, dass man da was beeinflussen kann.
Wenn wir versuchen, diese Liste noch komplett zu machen, wie so Schlaf?
Ich wollte gerade sagen, Schlaf ist dann ein ganz wichtiger Faktor. Also ich war jetzt bei Ernährung, bei Entzündung. Mhm. Dann kommt Schlaf, ein ganz wichtiger Faktor, würde ich sogar noch weiter nach oben packen wollen, weil Schlaf die Regeneration macht, dieses BDNF und GDNF. Schlaf, also ein gesunder Schlaf, es ist ja nicht umsonst eine Foltermethode, Schlafentzündung. Mhm. Ja? Also genau das, und es gibt viele Menschen, die haben das jeden Tag, erleben sie diese Folter. Und dann gibt es Leute, denen kann man dann mit 5-HTP helfen, die schlafen dann besser. Kann aber auch sein, dass sie das Melatonin gar nicht so gut bauen und dann brauchen die eben nicht 5-HTP, sondern Melatonin eventuell dazu. Ja, also das heißt, und das hängt von der Genetik wieder ab. Ne? Ich sehe an der Genetik, baut jemand aus einem vorhandenen Serotonin auch toll das Melatonin. Dann habe ich immer noch ein Problem, wenn ich kein Serotonin habe. Ja? Aber dann muss ich vielleicht beides machen. Aber wenn der das nicht toll baut, kann ich nur mit 5-HTP nichts werden. Ne? Da muss man eben mehr schauen. Und dann natürlich bin ich ein totaler Fan von Progesteron, auch was die Schlafförderung und...
Nur bei Frauen oder auch bei Männern?
Nein, tatsächlich auch bei Männern. Mhm. Ich gebe das sehr gerne dann, wenn man zumindest so diese Stressleute, ne? Also chronische Stress, weil aus dem Progesteron macht der Körper Cortisol über mehrere Schritte und das Cortisol ist dann eben, wird ja ständig runtergezogen. Das heißt, man entzieht sich sozusagen das Progesteron. Und ich habe ja gelernt bei dem Axel Römmler, Professor, und inzwischen eremitiert, aber einer der Päpste, sage ich mal, auch der Hormontherapie, auch für Männer. Und ich glaube, hoffe, ich darf das sagen, lieber Axel, aber seit ich dich kenne, nimmst du 100 Milligramm Progesteron. Weil er sagt sich,
ey, wie lange kennst du ihn denn schon?
Mindestens 30 Jahre. So, also das heißt, seit Anfang an, seit ich Prävention mache. So. Und nein, es ist so, dass es so wahnsinnig wichtig ist, auch für den, warum sollen denn nur Frauen geschützt sein an der Stelle, warum nicht auch Männer? Und er ist jetzt über 80 und super fit im Hirn. Also, ne? Also wenn ich ihn sehe, würde ich ihn nie auf das Alter schätzen. Und das kommt eben nicht durch Spritzen oder irgendwas, sondern dadurch, dass er auch unter anderem Hormone natürlich
einstellt. Wenn jetzt jemand zuhört, der 35 ist und denkt, oh super, dann nehme ich morgen Progesteron, ist das...
Nee, das wäre jetzt nicht sinnvoll. Wenn aber jemand da ist und Panikattacken hat als junger Mann, schon. Den stelle ich auch auf Progesteron, das ist ein bisschen off-label, aber man kann tatsächlich die Angstattacken ich gebe das immer so auch als Standby, ja, so, dann kann man das, schon allein die Tatsache, dass ich das im da habe sozusagen, es macht halt nicht süchtig, es geht an den GABA-Rezeptor, macht das Gleiche wie Alkohol an der Stelle, also Angstlösung und Entspannung, das Gleiche wie ein Benzodiazepin und ist nicht suchtmachend, ist ein körpereigenes Hormon. Also gebe ich das Menschen, die vor allen Dingen so ein bisschen in die Ängstlichkeit gerutscht sind. Und dafür gibt es auch eine Genetik, die am GABA-Rezeptor mehr brauchen. Ne? Also das heißt, dann kann ich die eben entsprechend einstellen. Es ist halt für jeden anders. Ne?
Wie geht es dann so Richtung Magnesium und Ashwagandha oder sowas? Hat ja auch mit GABA und Co. Angstlösungen zu tun.
Also Magnesium bin ich ein totaler Fan von, auch weil es natürlich für den Neurotransmitteraufbau wahnsinnig wichtig ist. Magnesium, Zink, Eisen, das sind so die wichtigsten da in dem Bereich der Neurotransmitter. Ich bin kein Fan von Ashwagandha. Mhm. Da gab es Studien, die eher negativ waren und da würde ich zurückhaltend sein.
In Bezug auf was jetzt? Negativ?
Auf Nebenwirkungen, die eben entstehen konnten.
Das sind ja nur Case Studies, also das sind keine großen, ich bin super großer Fan davon. Aber
ja, aber ich sage jetzt mal einfach, ich...
Aber jetzt nicht standardisiert für jeden oder so, das natürlich nicht.
Also ne? es wird mir... zu oft gegeben.
Absolut, das ist safe. Vor allem im falschen Kontext ganz oft, eben. Absolut.
Und deswegen bin ich da an der Stelle zurückhaltend. Ja.
Haben wir noch was auf diesen zwei DNA4-Seiten?
Ja,
Alzheimer, oder?
Ich habe jetzt ja erstmal nur die Sache, die Stofflichkeiten gesagt. Mhm. Also wir haben natürlich auch noch Training. Es gibt ein tolles Trainingsmöglichkeiten, wie wir das Gehirn ein bisschen hochtrainieren können. Macht man sich einfach mal so 20, 30 Duftsäckchen, also das heißt mit verschiedensten Gerüchen von Rosmarin bis Zimt und Nelke oder irgendwas, ja, so immer einfach, kann man sich selbst machen, die Säckchen kann man kaufen, einfach was reintun und jeden Tag an dem einen oder anderen riechen. die Amygdala, also unser wichtiges Zentrum im Gehirn, wo Gerüche mit Erinnerungen verbunden werden. Die wird aktiviert. Und dadurch behalten wir auch Erinnerungen länger. Und wir können sie reaktivieren, wissen wir alle. Ne? Wir riechen Orange und erinnern uns an Weihnachten 19 oder was auch immer. Ja? So, das sind genau diese Geschichten, die da passieren. Da kann man also viel mitmachen. Wir können das auch trainieren durch solche Dinge wie Memory-Spielen mit den Enkelkindern oder sowas. Ja, man verliert sowieso, aber das ist egal. Das heißt, solche Dinge, also man muss das Gehirn einfach im Training halten. Singen hatte ich vorhin schon gesagt, ganz gute Möglichkeit. Also Musik spielt eine große Rolle. Wenn jemand, ich sage immer, wenn jemand eine Klavier spielen kann und hat eine Sonate, die er kann und er spielt die jeden Tag, hat er überhaupt keinen Effekt und Benefit für die Prävention der Demenz. Mhm. Lernt er eine neue. Das ist aber ganz anders. Ja? Das heißt, wir haben ja viele Dinge, die so völlig automatisiert ablaufen. Ich habe mal ein Video gesehen von einer Alzheimer-Patientin, hast du vielleicht auch mal gesehen, die war so, keine Ahnung, 90, 95 oder sowas. Die saß völlig dement im Sessel und dann hat man sie ans Klavier gesetzt und dann hat sie Chopin gespielt, hast du vielleicht mal gesehen. Mhm. Wahnsinn. Mit einer Brillanz immer noch, das war völlig automatisiert, die konnte gar nicht mehr sich daran erinnern, wer sie ist. Und das ist geblieben. Ich hatte mal eine Patientin auch, die war siebensprachlich, also die muttersprachliche Ägypterin und dann sieben Sprachen muttersprachlich gekonnt. So. Und zum Schluss sprach sie nur noch Ägyptisch.
Mhm.
Also man sieht, wie man sich wieder zurückentwickelt und wie dann Dinge, die wirkliche Muttersprache bleibt in der Regel, aber die anderen Dinge gehen dann weg. Und wir können das hochtrainieren. Das heißt, wenn wir eine Sprache lernen, dann bitte eine Sprache, die wir nicht schon gemacht haben. Also wenn wir Französisch gemacht haben, dann machen wir jetzt nicht Italienisch, das ist viel zu ähnlich. Nein, wir müssen jetzt Russisch machen oder Kyrillisch oder Chinesisch oder irgendwie so oder Japanisch. Also irgendwas, wo ich andere Anforderungen ans Gehirn stelle. Also einfach da. Und man kann natürlich auch mit, also Kreuzworträtsel weiß man, ist nicht so hilfreich, weil auch das wird an falschen Stellen abgespeichert, kann man zugreifen. Aber wenn man so ein Kreuzworträtsel macht, wo eine Frage formuliert wird, ja, wo man dann nicht sagt, wie heißt das, sondern wenn jemand dieses und jenes tut, was könnte man da noch einen anderen Begriff für finden? Ja, solche Dinge, die machen das Gehirn. Und einfach, ich sage mal, lebenslang beim Lernen bleiben. Eine der tatsächlichen prädiktiven Faktoren für die Demenz, mal unabhängig vom Alzheimer, ist Bildung. Mhm. Menschen mit einer höheren Bildung haben weniger Risiko für Demenz. Das liegt aber nicht daran, weil sie jetzt im Kindesalter mehr sozusagen gelernt haben, sondern weil sie in der Regel, wenn sie im Kindesalter gelernt haben, auch gerne noch im Alter weiterhin lernen. Also für alle bitte beim Lernen bleiben. Da muss man nicht mal was für bezahlen. Man kann das einfach weitermachen. Mein Schwager hat sich irgendwann dann hingesetzt und mit 60 ist er nochmal an die Uni gegangen. Fand ich total cool. Geschichte gemacht. Ohne einen Master kriegen zu wollen, sondern einfach so. Und er hat mit seinem Wissen auch viel befruchten können. Ja, also dieser Austausch zwischen Jung und Alt, den finde ich so wahnsinnig wichtig. Und dann haben wir natürlich noch das Thema Hormoneinstellung. Ganz wichtig, Hormone und eventuell auch Neurotransmitter, also diese Hormone-Neurotransmitter-Schiene, die muss man gut einstellen. Und dann, ich versuche so im Geiste durchzugehen, was ich da so alles habe, dann natürlich die Gefäßsituation, also Gefäße top halten, wenn jemand eine Alzheimer-Genetik also hat. Ja, da muss man dann sehen, dass man das schön runterreguliert, das hohe LDL.
Wo willst du das dann haben?
Bei jemandem, der so eine Geschichte hat und nichts hat, also wo die keine Plaques sind, reicht mir so um die 100, 110. Mhm. Aber wenn jemand was hat, dann auf jeden Fall mindestens 70. Und wenn jemand richtig was hat, dann muss er auf 55.
Okay.
LDL. Also das gehört aber dann auch in die Hände des Facharztes, der natürlich das entsprechend. Also ich stelle das dann nicht ein. Ich kommentiere und wähle das richtige Statin aus, weil das hängt nämlich wieder von der Genetik ab.
Von der Pharmakogenetik,
ja. Ja, genau, ne, was da geht. Und das finde ich auch, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ich verstehe nicht, dass es nicht in jeder Apotheke Pharmakogenetik verkauft wird, ja, weil die wissen was, die können das auch beeinflussen und das macht man nur einmal.
Wir haben vor einem Jahr oder so war das ungefähr, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, haben wir das Jenke-Experiment betreut bei ProSieben. Mhm. Ich habe damit angefangen und habe dann.
Ich weiß nicht, dass du es betreut hast, aber ich habe von dem Experiment.
Genau, ich habe das betreut und ich habe dann Andrea und Guido mit dazu geholt. Ja. Und das war eine ziemlich coole Geschichte am Ende, hat super viel Spaß gemacht. Mhm. Mit denen haben wir auch Pharmakokinetik gemacht. Mhm. Und die haben da noch nie von gehört und waren komplett von den Socken, was man da alles machen konnte. Mhm. Und es gab so mehrere konsultierte Ärzte, die aber da
Guido
auch.
Guido sollte davon wissen.
Nee, ich meine, also der so. Jenke und Co., so, okay. Also die haben davon nicht gehört. Wir haben das ja initiiert, das zu machen.
Guido habe ich das beigebracht.
Ja, ja, wir haben das ja initiiert, das zu machen mit denen.
Okay.
Aber es gab so ein paar konsultierte andere Ärzte zwischendurch, die in dem Experiment halt auch waren. Die haben das noch nie gehört, alle. Ist schon, gerade bei sowas bin ich komplett bei dir, was Genetik angeht. Und ich glaube auch schon so bei vielen anderen Dingen. Weil das ändert ja auch ganz extrem die therapeutische Herangehensweise vom Medikament und auch von den Nebenwirkungen und Co., die entstehen können tatsächlich.
Absolut. Ne? Es ist so, wir machen im Moment das so, wenn wir ein Rezept ausstellen, dann machen wir ein Spiel mit dem Patienten, weil wir ja gar nicht wissen, wie er tickt. Und wir sagen, was ist die standardempfohlene Dosis? Und die ist immer sozusagen nur festgestellt worden an denen, die normal verstoffwechseln. Und wenn ich weiß, dass 10% ganz langsam sind und dann kommen noch die Prozente, die noch viel zu schnell sind, dann kommen noch die, die ein bisschen langsamer sind, das sind ja Riesenmengen von Menschen, die genau diese Standarddosis nicht kriegen sollten. Und ich kann das einmal messen und danach ist alles fein. Danach weiß ich, wie ich das einstellen kann. Und das kann ich dem Patienten erklären, der kann das dann wiederum seinem Arzt erklären. Denn tatsächlich, also alle Ärzte müssten das inzwischen, es gab 5, 6 Veröffentlichungen im Ärzteblatt. Mhm. Also wer jetzt seinen Arzt anspricht und der sagt, ach, von weiß ich nichts, dann einfach nur mal sagen, dann mal ein bisschen Fortbildung machen. Weil das ist wirklich, inzwischen ist es bekannt. Als ich 2007 in die Apotheken gegangen bin, versucht sozusagen das auf den Weg zu bringen, hat mir ein Hamburger Kollege, der spezialisiert ist auf Epilepsien und seine Medikamente gehen alle über eins von diesen Enzymen, hat mir gesagt, ich soll doch mit dem esoterischen Scheiß wegbleiben, Entschuldigung, dieses harte Wort, aber das heißt, es ist einfach Unkenntnis. Und das hat auch damals das Scheitern gemacht von dieser Idee, weil es nützt nichts, wenn die Apotheken das gelernt haben und verstehen und die Ärzte noch nicht. Die jungen, modernen Ärzte, du wirst das schon im Studium gehabt haben, vermutlich auch noch nicht, okay. Also ich hätte gedacht,
dass im Studium hieß es noch Ferritin von 25 ist
ja,
gut.
Ja, also, naja gut, das heißt also bis heute.
Ja, das heißt es in der Referenz.
Das heißt immer noch. Deswegen, das hat sie nicht geändert.
Du kannst also einfach theoretisch weitermachen, wo du
Ja, also wir waren dabei, was alles so für die Demenz wichtig ist. Hm? Und da ist eben wirklich das Trainingsprogramm wichtig, auch mal ein Navi ausstellen, ja. Nicht immer nur blind folgen. Und dann im Wasser landen, wenn man Pech hat, sondern einfach wirklich auch mal sagen, Mensch, wo war denn das? Mal eigene Wege finden und dieses Training tatsächlich wirklich beibringen. Da kann man sehr viel auch noch nach hinten rausschieben und dann auch rechtzeitig bitte in die Diagnostik gehen. Wenn man merkt, man hat vermehrt solche Aussetzer oder man kann Worte nicht finden, also Wortfindungsstörung, dann wirklich auch frühzeitig zum Arzt gehen, dass der einen Check macht und guckt. Und das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich jetzt jemanden habe, der sagt, ah, ich habe aber das Gefühl, bei mir ist das schon angeschaltet und so, dann mache ich einen Test. Also es gibt da zum Beispiel so einen Demtec-Test, den hat Pasquale Calabrese damals entwickelt. Und damit kann ich relativ schnell sehen, ob kognitive Störungen schon da sind oder nicht. Und dann kann man eben einfach auch was machen. Das Problem ist immer bei der Alzheimer-Demenz, wenn sie da ist, habe ich keine Chance, das zu tun. Im Moment. Es gibt zwar jetzt Ansätze, dass da vielleicht wieder eine Therapie, da kursiert viel im Internet, aber das ist alles noch nicht wirklich bewiesen. Im Moment kann man aber mit Prävention unglaublich viel machen. Und selbst wenn ich es dann nur 10 oder 15 Jahre rausschiebe, da bin ich sicher, da haben wir dann eine Therapie.
Mhm.
Also es ist einfach, es ist auf dem Weg, aber es ist eben einfach noch nicht da. Und wir müssen jetzt Vorsorge machen.
Was würdest du sagen bei den ganzen Sachen für Alzheimer, die wir jetzt schon gesagt haben, was ist denn so Quatsch, der gemessen wird ständig, wenn es um Genetik geht? Gibt es irgendwelche Dinge, die, du hast am Anfang schon kurz erwähnt, so dieses Thema, ja, was bin ich für ein Typ, wie soll ich mich ernähren und Co.
Ja, aber das nehmen wir jetzt mal in Alzheimer raus. Weil
genau, das ist jetzt nicht Alzheimer-spezifisch, nicht Alzheimer, sondern genau, absolut.
Also es gibt eine ganze Reihe von außen angebotenen Datenbankanalysen, ich sage das mal so ganz klar, weil da nicht mal ärztliches Wissen in der Regel drinsteckt, sondern es wird von KI zusammen mit IT-Lern aufgebaut, die dann sagen, ich untersuche, weiß nicht, 50 Gene und sage dir, wie du abnehmen sollst. Das ist so nicht. Das kann ich so gar nicht sehen. Es gibt fürs Gewicht vielleicht rund tausend Gene, die irgendeinen Einfluss haben, aber ich kann ja nicht sagen, wie viel Anteil der Einfluss ist. Also das heißt, ich habe an der Stelle tatsächlich nicht die Situation, dass ich sagen kann, also wenn ich, das hat einen Einfluss von 1,3 und das von irgendwie, ich habe ein Gen, das ich mache zum Gewicht, das ist das FTO-Gen und diese Variante, die ich da anschaue, da weiß ich, die hat eine sogenannte Odds-Ratio, also wahrscheinlich Auftrittswahrscheinlichkeit von 1,6, wenn ich die von beiden Elternteilen habe. Also 1,6-fach erhöhtes Risiko.
Das heißt für ja trotzdem, Übergewicht.
Für Übergewicht. Das heißt ja trotzdem noch nichts. Ja? Ich habe viele super Schlanke, die haben das. Das heißt, wir wissen doch alle, was hat einen Einfluss auf das Gewicht. Chronischer Stress mit Cortisol. Ich kann nicht abnehmen, wenn ich im chronischen Stress bin mit viel Cortisol drin, weil das eben dann speichert in den Fettzellen. Dann natürlich die Insulinresistenz und Diabetes, also Übergewicht, spielt eine riesige Rolle. Also wie man sich ernährt, wenn ich weniger reintue, als ich verbrauche, werde ich abnehmen. Ja, so. Also das heißt, da spielt die Genetik gar nicht die große fordernde Rolle, sondern mir geht es eher darum zu gucken, was macht jetzt das Übergewicht in den anderen Erkrankungen? Das ist spannend. Mhm. Also was, weil das macht zum Beispiel eine Entzündungsreaktion. Ja? Also das heißt, wir haben eher den Einfluss von diesen Faktoren. Und genauso geht es mir mit dem Blutdruck. Da messe ich 3 Gene und die messe ich deswegen, weil ich wissen will, ist er salzabhängig oder nicht. Das ist ein Faktor, der spannend ist. Mhm. Ich messe das ACE-Gen, das ist das Einzige, was wirklich auch so einen nachgewiesenen guten Einfluss hat auf die Entwicklung irgendwann von Blutdruck. Und dann schaue ich mir noch GNB3 an, das hat was damit zu tun, entwickle ich einen Bluthochdruck, wenn ich Diabetes habe. Es gibt aber auch da ungefähr 500.000 oder was auch immer Gene, die natürlich einen Einfluss haben auf Bluthochdruck. Aber in Wirklichkeit, wie geht der Blutdruck zu beeinflussen? Gewichtsoptimierung, Stressoptimierung und tatsächlich in die Bewegung reingehen. Also das heißt, eigentlich wissen wir, wie wir das tun sollen. Hier geht es mir darum, wenn solche Analysen gemacht werden, wo man für 400 Euro oder 300, 400 Euro, irgendwie gibt es die schon, also ganz preiswert, da werden einfach Assoziationen hergestellt, die nicht belegt sind, die nicht bewiesen sind. Und da muss man eben schauen, das ist, das einzelne Gen ist richtig, aber die Auswirkung auf das, was es machen soll, nicht. Wenn ich also wissen will, was muss ich für einen Stoffwechsel anschieben, muss ich so eine Analyse machen, eine VO2-Max-Analyse und so, da kann ich was messen. Ja? Ich kann es ja messen, ab wann geht mein Stoffwechsel in einen anderen Bereich ein. Aber dafür ist die Genetik ja nicht gedacht, also für mich nicht gedacht. Das sind so richtig fun, nice to have, so ein, für Fitness und für Ernährung und so. Ich mache schon auch Ernährung dabei, aber ich mache die Ernährung, die jetzt eine Rolle spielt für die Entwicklung anderer Erkrankungen auch. Ich mache zum Beispiel Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Das ist sehr valide.
Also so HLA, DECO 8 und sowas.
Oder zum Beispiel, ich mache dann auch Laktoseintoleranz, Fructoseintoleranz. Gluten, wie du sagtest eben, und auch Histaminintoleranz, das sind Dinge, da kann ich jetzt auch einen Einfluss machen. Und dann erkläre ich auch den Leuten, wie sie in der Ernährung sich anders verhalten sollen. Weil das ist ja total gut auch beeinflussbar. Es ist zum Beispiel so, dass viele nicht wissen, dass 75% der Weltbevölkerung laktoseintolerant ist. Also das heißt, viele von den Zuhörern heute werden das auch haben. Sie sagen, ja, aber ich habe doch nichts, wenn ich jetzt, gut, ich trinke jetzt nicht einen Liter Milch, aber wenn ich einen Joghurt esse, habe ich nichts. Ich mache aber was am Mikrobiom. Ich verändere mein Mikrobiom dabei. Und deswegen ist es so, dass oftmals die Leute, wenn ich dann sage, so mal konsequent, ohne hysterisch zu werden, bitte, nur eine Pille, die Laktose mit drin hat, ist es völlig Pumpe, dem Mikrobiom. Aber so ein Joghurtbecher, der hat schon mal eine ganze Menge Laktose drin. Und dann feiern die da unten Party. Und nicht die Guten, sondern die Bad Guys sozusagen. Die machen da unten eine Party dabei. Und das ist das, was eigentlich so, ich sage jetzt mal, schade ist, dass das nicht mehr kommuniziert wird, dass die Menschen, die es sind, einfach mal ausprobieren können, einfach mal 2 Wochen, 3 Wochen konsequent, keine Laktose, und ich höre immer wieder, boah, ich habe plötzlich Energie. Weil das ist ja Energieräuber, wenn ich da unten einen Zucker habe, der die teilweise eben schlechten Darmbakterien füttert, da muss ich ja was abbauen wieder. Also das heißt, es ist ein Energieräuber dann. Und wenn man den weglässt, geht es viel besser. Also das ist auch so ein Teil, den ich so wichtig finde, dass man an der Stelle dann auch nochmal so eine, ja, wirklich auch eine fundierte Idee kriegt, was man selbst machen kann. Und bei der Zöliakie, also bei der Glutenintoleranz, da muss man immer so zwei Sachen unterscheiden. Wenn ich die wirklich wissen will, habe ich eine, dann gucke ich mir jetzt nicht die Genetik an, sondern schaue ich mir die entsprechenden Gliadin und Antikörper an und so. Das geht anders in der Diagnostik. Mache ich eine entsprechende Spiegelung und eine Zottenbiopsie und so. Aber es gibt eben viele, die durchaus ein recht hohes Risiko haben, auf Gluten nicht so richtig gut zu reagieren. Und das sind so diese Versteckten. Und dann kann ich auch da sagen, ich nehme einfach mal 3 Wochen glutenfreie Ernährung und dann gucke ich mal, wie es mir geht. Mhm. Und wenn es mir dann besser geht, bleibe ich dabei. Wir brauchen kein Gluten.
Wobei man da natürlich so ein bisschen das, das Problem, ich glaube, so in diesem Gluten-Thema bin ich ziemlich tief drin tatsächlich, ja, durch die Akademie. Ich glaube schon, also wir wissen ja bei ganz vielen Dingen am Ende gar nicht, ob es das Gluten, das Gliadin ist oder ob es irgendwelche Fruktane sind und sowas, ja, was dann da drin ist. Das heißt, wenn ich theoretisch darauf verzichten würde und es würde mir besser gehen, kann es ja auch etwas sein, was nicht das Gluten theoretisch ist.
Das kann es absolut. Ne? Ja. Aber ich sage jetzt mal, man kriegt mal was an die Hand, wo man sagen kann, ich kann mal was ausprobieren.
Absolut.
Und es ist so, ich kann grundsätzlich sagen, Weißbrot muss man nicht essen.
Ja,
so.
Ja, ja.
Also, das heißt
sowieso kaum Ballaststoffe,
ne?
So, und so.
Ja, ja, genau, ja. Es hat ja eh nichts drin. Ja? Also deswegen ist es so, das kann ja schon mal jeder machen, ne, für sich. Da haben wir schon einige, die dann, und Haferflocken sind eben besser als das normale Brot, so, wenn man jetzt da mal irgendwas macht, also Dinkel, Hafer.
Je nachdem, wie man fragt.
Das stimmt auch. Aber ich bin einfach nur der Meinung, dass wir wirklich gucken müssen, gibt es überhaupt, also wenn jemand keine Genetik hat mit den entsprechenden Gluten-Genen, das ich schaue mir 3 an, da 3 Varianten, dann ist das nicht wahrscheinlich, dass es eine genetische Zöliakie jetzt gibt, also auch Glutenintoleranz, ohne Zöliakie gleich zu benennen, sondern dann hat wahrscheinlich jemand ein Leaky Gut, also den Darm nicht in Ordnung. Also wir müssen eher dann gucken, dass wir auf die nächste Ebene schieben und sagen, also ich kann den Leuten sagen, pass mal auf, ihr werdet da an der Stelle nie ein Problem haben. Wenn ihr ein Problem habt, habt ihr ein Darmproblem. Also dann guckt euch bitte euer Mikrobiom an. Und dann kann man gucken, ob man irgendwas einstellt. Wobei ich da auch mal sagen muss, letztlich das, was ich nachher empfehle und tue, sowieso immer relativ ähnlich. Man kann auch ohne gucken.
Ich habe eine schöne Anekdote an der Stelle. Ich habe vor, ist glaube ich schon fast 10 Jahre oder so, einen Coach gekannt, oder ich kenne ihn immer noch, aber war früher vor 10 Jahren gut mit dem befreundet. Und ich habe mit dem ein Gespräch gehabt, das waren auch so meine, da war ich schon in diesem ganzen Diagnostikthema und so ziemlich drin, und er hat irgendwie ein Personal Training Studio gehabt und meinte dann so, ja, ich gebe meinen Leuten jetzt auch Probiotika und ich mache eine Stuhldiagnostik. Da meine ich, cool, wissen wir ja wenig drüber, aber cool. Was misst du denn alles? Ja, ich mache immer das Gleiche. Und dann meine ich, ja, aber wie wertest du das aus? Ich gebe denen immer das gleiche Probiotikum. Mhm. Ja, da brauchst du ja auch nicht messen. Also wenn du ja immer dieselbe Therapie machst, dann und wenn du immer einen hohen Ballaststoffanteil empfiehlst und andere Dinge, dann, also Mikrobiommessung ist ja sowieso so, klar, wir wissen, wenn es ganz schlimm ist, können wir das irgendwie einordnen, aber wir wissen ja gar nicht so richtig, was ist ein richtig gutes Mikrobiom, so, ne?
Das ist das Problem. Es ist wert, einen ganzen Kongress über Mikrobiom zu halten.
Absolut.
Das ist wirklich ein super spannendes Thema. Was immer mehr klar wird, ist, welchen Einfluss das Mikrobiom auf die Entwicklung von Erkrankungen, übrigens auch von Alzheimer-Demenz hat, ne? Also das heißt, auch da ist es wichtig, dass man das entsprechend gut hat. Nur was wirklich gut ist, ist immer schwierig zu erkennen. Was ich auf jeden Fall empfehle bei den Probiotika, ist, dass die auch außerhalb des Magens aktiviert werden, bitte. Also ich halte nichts von den ganzen Kapseln, die irgendwelche Hersteller herstellen.
Sondern du meinst Pulver anmischen, stehen lassen, aktivieren,
genau,
und
so
fertig.
Und da, glaube ich, kommt viel mehr an. Und es gibt halt einfach da Hersteller, die machen viel Forschung. Und es gibt Hersteller, die machen nach. So. Und das finde ich so wichtig zu sehen, dass man an der Stelle wirklich auch gucken muss, was man dann machen muss. Und es gibt verschiedenste Probiotika, die auch andere Dinge haben. Es gibt zum Beispiel, ich sag mal, Enterokokken. Ja, die brauche ich dann, wenn ich Virusinfekte habe, ja, Corona oder so. Da haue ich mir Enterokokken rein. Ne? Also man nimmt nicht immer das Gleiche. Aber wenn ein Mikrobiom nicht in Ordnung ist, dann habe ich tatsächlich auch in der Regel 1 oder 2, ne, die ich dann da so im Wechsel vielleicht nehme. Also erst das eine und dann baue ich nachher wieder auf. Aber es schadet auch niemandem, wenn er mal 2 Monate lang Probiotika mal nimmt. Ja, so.
Ja, absolut, wahrscheinlich nicht.
Ich denke, dass wir da an der Stelle Wenn unsere Ernährung besser wäre, in Butyraten insbesondere, also das sind so die Sachen, die jetzt ballaststoffreiche, ne? Also wenn wir mal ein bisschen mehr Rohkost, ein bisschen mehr, ne, dann hätten wir auch ein viel besseres Mikrobiom. Und dann hätten wir viele positive Einflüsse auf diese Situation. Also ich denke, da kann man sich sehr intensiv mit beschäftigen. Das ist auch
spannend. Ich glaube, da ist ganz viel nicht verstanden bis jetzt, ehrlicherweise. Ja. Also das ist ja auch so ein bisschen schwierig, weil bei Social Media und Co. wird halt immer alles Mögliche zum Mikrobiom empfohlen und ja, hier Messung und da Probiotika und so. Hey, wir wissen es ja einfach gar nicht.
Ja.
Oder zumindest wissen wir zu wenig, als jetzt wir unsere Tochter bekommen haben, weil ich habe sie ja nicht bekommen, ich habe sie ja nicht gebärt, aber war auch so, haben wir uns super viel mit diesem kindlichen Mikrobiom auseinandergesetzt, weil auch das. Und wir haben uns so während des Geburtsvorgangs, beziehungsweise so in den letzten Phasen der Geburt oder vor der Geburt, super viel mit dem Mikrobiom auseinandergesetzt, was das kindliche Mikrobiom angeht. Ja. Und das war auch so, da wird ja über vaginales Seeding geredet, Feeding und sowas alles geredet und so. Das ist ja alles irgendwie nicht klar. Und irgendwie, man hat auch, ich glaube, das ist verunsichert den Endkunden halt immer total. Ich bin aber auch ein Fan davon, wie du, zu sagen, hey, Meinungen entwickeln sich, Wissenschaft verändert sich und in 10 Jahren sitzen wir wahrscheinlich hier und reden über andere Dinge, weil wir einfach deutlich mehr wissen und Meinungen haben sich geändert. Aber ich glaube, auf den Endkunden wirkt das schon auch verunsichernd, weil ich denke, die meisten denken, Medizin ist halt 100%ige Wissenschaft und wenn man in so ein Medizinbuch reinguckt, steht in den meisten Fällen immer noch so Lifestyle-Optimierung und die Ursachen sind nicht 100%ig klar. Du hast es gerade eben auch so mit diesem Salzthema bei Bluthochdruck, gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein. Ich glaube, das ist schon was, was dieser Hype rund um Probiotika und Co., du weißt einfach gar nicht mehr, wem du glauben sollst als Endkunde heutzutage. Na, das ist halt schwierig.
Bin ich absolut bei dir. Ich glaube, dass die man sich klar machen muss, es gibt Dinge, die wissen wir, also die können wir nachweisen. Wir können ein Mikrobiom messen, aber jeder Hersteller von Tests misst ein anderes Mikrobiom. Das heißt, es ist nicht immer identisch. Was mir wichtig ist, sind so ein paar, die immer so Lacto- und Bifidobakterien, die wichtig sind. Akkermansia, die macht so schön die Schleimschicht, die kann ich aber immer kriegen, indem ich einfach kalte Kartoffeln am nächsten Tag esse. Also wir haben viele Möglichkeiten. Ich glaube, wichtiger ist einfach zu sehen, wie viele Menschen kriegen heute Antibiotika. Und da hauen wir uns das Mikrobiom immer kaputt. Und da gibt es dann eben tatsächlich immer die Idee und für mich die Aufforderung, mit Beginn der Antibiose schon mal etwas zu nehmen, was dann erstmal da Ersatz findet und dann nochmal richtig anschließend gerne 2 Monate nochmal ein entsprechendes Probiotikum dazu. Wir machen einfach uns das selbst kaputt. So
das also, auf jeden
und,
Fall.
Und da gibt es aber sicherlich viele, also wenn wir das nehmen, dann müssen wir noch ein anderes Thema eigentlich nehmen, was ich mindestens so spannend finde. Das sind die Faszien. Das finde ich ja noch viel spannender als das Mikrobiom. Also das finde ich auch schon spannend, aber das finde ich noch viel spannender, weil das war das weiße Zeug, das wir im Prep-Kurs so zur Seite, geschoben haben.
Ja, ja.
Und gedacht haben,
muss das weiße weg.
Kram, ja, das muss weg. Keiner. Wir wollten ja die Muskeln sehen am Rücken, als wir da präpariert haben. Und wir wissen heute, es gibt ganze Kongresse in Amerika zum Thema Faszien. Das sind unsere Informationsleitungen zum Gehirn. Ja? Und die sind unsäglich schnell. Und wenn wir, die Menschen wissen, mit einer Akupunkturnadel kann ich was machen, wenn ich die an die richtige Stelle mache und ich drehe da so ein bisschen, ja, dann drehe ich eine Faszie auf. Das heißt, das, was ich mache, ist, ich mache Ping nach oben. Also ich habe tatsächlich eine effektive, wenn ich richtig gestochen habe, also den richtigen Punkt, das würde ich mal bei vielen auch bezweifeln, dass sie den treffen. Aber wenn wir den richtigen Punkt haben, da gibt es super Studien zu, haben wir einen Effekt. Und wir wissen, dass es gibt ja Menschen, viele Frauen, die leiden unter so Lipödemen, also zu so geschwollenen Beinen. Und wenn man das genau nachschaut, ist es eben nicht oft, also nicht immer ein Lipödem, sondern oftmals eben auch ein Abflussproblem der Lymphe. Und wenn ich jetzt Friktionsmassagen mache, die wirklich schmerzhaft sind, also nicht glauben, dass das ein angenehmes, nettes Streicheln ist, sondern das geht nicht um so eine Lymphdrainage, ne? So, wo man nur streichelt, sondern es tut ja schon auch weh. Aber dann kann ich den Lymphfluss auch wieder in die Gänge bringen. Also das wird noch, das finde ich super spannend, wie das später sich noch entwickelt für die Entwicklung auch von anderen Erkrankungen. Also das finde ich noch ein ganz tolles Thema, ganz wichtiges.
Lass uns noch einmal ganz kurz bei zwei Punkten bleiben, weil ich glaube, wir sind schon so bei anderthalb Stunden. Mhm. Und wir haben jetzt wahrscheinlich sowieso nur noch die Hardcore-Leute, die das Hardcore interessiert dabei.
Ja, wir wissen das nicht.
Eine Sache, die mich jetzt persönlich noch mega interessieren würde, du hast gerade eben von der Genetik geredet, ob der Blutdruck oder der Bluthochdruck salzabhängig ist, theoretisch. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr reingehen?
Ja, es gibt ein AGT-Gen, so heißt das. Wenn das variant ist, dann reagiert der Blutdruck auf Salz. Wenn das nicht variant ist, muss ich nicht versuchen, den Blutdruck zu beeinflussen. Und zwar reagiert es, und das ist interessant, in beide Richtungen. Das heißt, habe ich einen zu niedrigen Blutdruck, dann brauche ich Salz. Habe ich einen zu hohen Blutdruck, dann muss ich Salz vermeiden. Aber es gilt eben nicht für jeden, dass er Salz vermeiden muss. Wir kriegen allgemein gesagt immer salzarm. Und was passiert in den alten Heimen? Die Leute haben alle nicht mehr genug Salze, weil sie salzarme Kost dann zum Teil auch noch kriegen. Das ist völlig unsinnig. Die kriegen ja gar keinen Blutdruck mehr nach da oben gebracht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man sich das auch anschaut. Das ist mal so eins der Gene vom Blutdruck, die ich spannend finde, weil es eine Konsequenz hat im ganzen Leben.
Aber also rein physiologisch, was passiert dann da? Weil theoretisch Salz, Natrium zieht Wasser mit sich.
Ja, aber es ist eben die Reaktion auf die Membranen in den Gefäßen ist unterschiedlich. Aber würde ich jetzt nicht im Detail dir erklären können. Da müsste ich nochmal nachschauen, meine Physiologie an der Stelle. Ich weiß, dass es das tut, aber
würde ja eigentlich bedeuten, dass man bei jedem Menschen, der Bluthochdruck hatte, das eigentlich messen müsste, um die Therapie eigentlich oder das Leben entspannter gestalten zu können, weil solche Leute ja bewusst dann eigentlich nicht auf Salz verzichten müssten, theoretisch. Ne? Oder dass sie vielleicht sogar andere Probleme wieder mit sich bringen würde.
Ehrlich gesagt ist es so, dass das vielleicht manche auf Salz verzichten und damit wirklich tatsächlich im Hirn nicht genug Blut
hinkriegen. Genau, das meinte ich jetzt gerade.
Ja, also. Ja. Also ich bin, das ist ja genau das, weswegen ich sage, eigentlich müsste ja jeder eine Genetik machen, weil dann kann man ja auch viele Dinge für die Zukunft wissen, was man tun muss, was man tun kann. Aber das für mich Wichtige nochmal auch so zu dem Vergleich, auch zu solchen Sachen, so 400 Euro, ich schaue mir an, was du essen sollst oder so. Es gehört eben in die Begleitung durch, aus meiner Sicht, solche umfangreichen Tests, also der umfangreiche Einzel kann man schon auch so machen, aber der umfangreiche Test, der gehört eben in die Hände von Ärzten, weil wir das begleiten müssen. Also das ist auch zu komplex, ehrlich gesagt. Das ist auch, selbst die ärztlichen Kollegen, die beauftragen, lassen mich dann gerne die Beratung machen, weil ich einfach natürlich viel mehr im Thema drin bin. Aber so die so kleine Panel, wie jetzt, sage ich mal, nur Nahrungsmittelunverträglichkeiten und solche Geschichten, das kann auch ein Ernährungsberater machen, Heilpraktiker oder wie auch immer. Ne? Da geht es darum zu sagen, okay, ich weiß jetzt, wie es vorliegt und jetzt kann ich auch die Ernährung entsprechend umstellen. Aber wenn ich so komplexe Sachen habe, wie eben Demenzen und Stress, den Teil Stress alleine, den kann auch jemand machen, der psychotherapeutischer Heilpraktiker ist oder so, aber nicht unbedingt jemand, der eben gar nichts mit der Materie zu tun hat. Also ich finde wichtig, dass die Genetik begleitet wird und von jemandem, der auch eine entsprechende Ausbildung hat und auch weiß, wovon er da redet. Und das ist vor allen Dingen bei mir kein automatisierter Datenbankbefund. Ne? Ich setze mich wirklich hin und schreibe das. Ich habe natürlich Blöcke. Ne? Also wenn jemand laktoseintolerant ist, dann schreibe ich das nicht immer neu. Ne? Das ist so. Ja, aber tatsächlich bei jedem überlege ich, wie wirkt sich jetzt diese Genetik auf den Rest der Genetik aus? Und mache dann die entsprechende Empfehlung und mache dann auch nochmal so zwei Seiten so Extract, wo ich sage, und das jetzt tun, diese Ernährung, diese Supplements dahin ergänzen, diese Untersuchungen durchführen lassen und diese Medikamente bitte besprechen, die würden besser umgestellt werden auf das und das, besprechen mit dem Arzt. Also man kann unheimlich viel machen an der Stelle. Und es macht mir auch wirklich einfach höllischen Spaß.
Das merkt man.
Ja, es ist so richtig, weiß ich müsste jetzt auch nicht mehr arbeiten, ich bin 68, also insofern ist es so, da könnte ich auch sagen, ich sitze zu Hause und gucke auf dem Fernseher. Nee, da würde ich ja viel schneller dement werden, wenn ich das täte. Also mache ich das, was mir Spaß macht. Und das ist genau der Unterschied zu früher. Ich habe früher auch gerne Patienten behandelt, aber letztlich ist das, was ich jetzt mache, einfach nur total selbst gewählt. Ja, also und das ist ja eine der wichtigen Dinge für das Stressmanagement und Stressresilienz, dass man Dinge macht, die man gerne macht.
Absolut. Gibt es neben den Genetikwerten, über die wir jetzt geredet haben, noch irgendwas, was du unbedingt noch einstreuen möchtest? Weil ich glaube, ich würde sonst tatsächlich sagen,
wir machen einen Strich drunter, machen die Diagnostik oder die Genetik bei mir, werten die aus und machen dann nochmal einen Follow-up, wo wir mal ganz spezifisch ins Detail gehen. Und wenn die Leute sich das wünschen, sollen die das einfach hier unter das Video drunter posten und schreiben und vielleicht auch Fragen drunter schreiben, dann können wir das sammeln und theoretisch beim zweiten Mal nochmal tiefer reingehen, weil ich glaube, das ist schon für ganz viele, also ich glaube, so viel Inhalte zum Thema Alzheimer und Co. gibt es gar nicht im deutschsprachigen Raum, was Podcast und Co. angeht.
Ja, das denke ich auch.
Es sei denn, du hast noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist, was auf jeden Fall jemand, der so einen Basic-Panel machen sollte oder machen möchte, auf jeden Fall mitmachen sollte.
Nein, ich würde einfach sagen, wenn jemand Interesse hat an Prävention und an solcher prädiktive Genetik, soll er sich an mich wenden. Das ist vielleicht noch als kleiner Hinweis. Man kann das ja über mich rausfinden und dann auch entsprechend kann das zuschicken und so. Ja, also ich würde mich natürlich freuen, wenn es Interessenten gäbe und die können einfach mir eine E-Mail schicken oder sie können versuchen, mich auch anzurufen. Ich habe auch immer Telefonnummern da, wo man mich erreichen kann und ich freue mich über jeden, der Interesse an Prävention hat, weil ich das einfach so gerne mache.
Okay. Ja, mega.
Danke.
Wir verlinken sowieso alles drunter und ich würde sagen, ich glaube, es wird super greifbar für die Leute, wenn wir so ein praktisches Beispiel haben.
Unbedingt, finde ich es auch
und,
spannend.
Vielen Dank, dass du da warst. Vor allem, dass du von Hamburg eben mal kurz nach Köln gekommen bist. Und danke für das ganze Wissen, fürs Teilen. Ich bin auf jeden Fall auch klüger als vorher.
Ja, das ist schön.
Und bin sehr gespannt.
Ich auch.
Bin sehr gespannt, wie, also das jetzt selber auch zu machen. Bin ich jetzt wirklich mal gespannt drauf. Und mich interessieren, ob ich danach auch sage, jetzt kann ich mich selber besser einschätzen und besser verstehen, wie du es eben gesagt hast. Und deswegen, ich glaube sowieso, dass jeder, der präventiv medizinisch irgendwie tätig ist oder auch jeder Arzt oder auch, wenn wir jetzt hier Podcast machen, ich finde, wenn man Leuten etwas empfiehlt, ist es sowieso immer gut, das erstmal selber zu machen und zu wissen. Ja, da bin ich jetzt fest von ausgegangen, ehrlicherweise. Du hast ja eben auch gesagt, du hast ApoE 2-3 oder sowas, glaube ich. Ne? Von daher war ich jetzt davon ausgegangen, du hast das schon gemacht. Und ja, in dem Sinne, danke, dass du da warst. Und ich würde sagen, wir hören uns dann einfach nochmal.
Danke, dass ich da sein durfte. Vielen Dank.